Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Sie hören das BVN-Radio.
Ausgabe April 2021.
Sie hören das BVN-Radio, das Audiomagazin des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen, mit Christiane Ostermeier
und Luna Hakim.
In dieser Ausgabe Ihres BVN-Radios hören Sie unter anderem:
Glücklich geimpft. So sicher hält man es in der Prosenes Seniorenresidenz in Kiel. Lebensschritte. Blindenseelsorger wechselt zur Blindenmission. Mit voller Kehle. Low Vision Song Contest im Mai.
Mehr dazu in dieser Ausgabe. Und außerdem für Sie Servicemeldungen, Nachrichten und Veranstaltungstipps. Schön, wenn Sie dranbleiben bei Ihrem BVN-Radio. Und halten Sie gerne etwas zum Schreiben, zum Beispiel für Telefonnummern, bereit.
Prosenes hat allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu sehen. Der Träger von Wohneinrichtungen für blinde Menschen und SeniorInnen besteht seit 25 Jahren. Und steht auf wirtschaftlich sehr solidem Boden. Gleichzeitig ist die 100%ige Tochtergesellschaft des Blinden- und Sehbehindertenverbands Niedersachsen auch modern aufgestellt. Am Puls der Zeit. So ist Prosenes auch offen für sogenannte ambulante Wohnformen, zum Beispiel das Wohnen in Wohngruppen mitten im Stadtteil. Diese öffnet den BewohnerInnen maximale Selbstbestimmung wie Teilhabe am Leben in der Gesellschaft im teilgeschützten Raum. Doch wie geht es den älteren Herrschaften in den Wohnheimen und Residenzen? Wir haben einmal den Blick in das nördlichste Prosenes-Haus gerichtet. Die Altstadtresidenz in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt Kiel ermöglicht älteren Menschen das Wohnen mit Vollbetreuung in einem Zimmer, aber auch in kleinen Apartments mit Service. Dort ist man sich sicher. Wir können stolz auf unsere Hygienekonzepte wie auf die Mitarbeitenden sein. Bisher gab es nur wenige Covid-19-Fälle. Und die verliefen glimpflich. Und fast alle Bewohnenden sind bereits einmal geimpft.
Mitten in der Landeshauptstadt gelegen, alles ist fußläufig erreichbar. Bummeln, einkaufen, spazieren gehen am Wasser, dem kleinen Kiel. Das Haus mit hellweißen Klinkern grenzt an den früheren Klosterkirchhof. Dieser ähnelt heute mehr einem kleinen Park. In dessen Mitte steht die Klosterkirche, aus roten Ziegeln gebaut, und lässt so die Prosenes-Altstadtresidenz in Kiel noch moderner wirken. Sie bietet 90 Pflegeheimplätze in 56 Einzel- sowie 17 Doppelzimmern. Dazu kommen 35 Apartments mit zubuchbaren Pflegeleistungen. Service nach Maß, à la carte. Einrichtungsleiter Ludwig Grefe.
Ein Haus von der Lage finde ich ganz toll, weil mitten in der Stadt, wo Menschen einziehen können, die es zu Hause dann vielleicht doch irgendwann nicht mehr ganz alleine schaffen, aber wir dann hier die mit dem Alter entstehenden Defizite ausgleichen können, um hier dann weiter Eigenständigkeit zu ermöglichen. Genau, dieses Wohnen mit Service oder eine Pflegeeinrichtung, so wie man sie eigentlich kennt, wo wir dann in allen Bereichen, die da notwendig sind, weiterhelfen.
Der Mann war ursprünglich Geograf, arbeitete vor Jahren bereits in der Prosenes Altstadtresidenz, bildete sich im Managementbereich weiter und erhielt dann das Angebot, das Haus zu leiten. Unter seiner Hand zeigt man sich bestens organisiert und pandemiesicher, auch in Zeiten von Corona. Dann kam auch noch Glück dazu. Bereits am 8. Januar waren die meisten BewohnerInnen einmal geimpft. So wie Ursula Henseler.
Es wurde uns Bescheid gesagt, dass wir dann und dann runtergehen möchten. Dann haben wir vor dem Restaurant gesessen und gewartet schön, bis wir dran waren. Und das war ein Pieks. Auch keine Nachwirkung, nichts. Also es war wirklich eine Kleinigkeit. Und wir waren froh. Irgendwie fühlt man sich ja doch geschützter.
Die 93-jährige Dame wohnt im Pflegebereich, ist aber noch mobil, lebhaft und selbstsicher. Wie alle trägt sie im Hause ihre Schutzmaske. Anfang Dezember wurde sie von ihrer Tochter nach Hannover geholt, wollte eigentlich bis ins neue Jahr bleiben. Aber dann hieß es nach Weihnachten, es gibt kurzfristig einen Impftermin. Also brachte ihre Tochter sie nach Kiel zurück.
Es war für uns auch noch so besonders. Meine Tochter hatte an dem 27. Geburtstag und musste nun ihren Geburtstag auf der Autobahn verbringen. Das tat mir natürlich sehr leid.
Die Tochter war wohl dennoch froh. Und so hieß es für die Seniorin, dabei sein ist alles. Auf zurück nach Kiel, tags drauf zum Impftermin. Auch Ruth Dietrich sagte ja zur Nadel. Die 86-jährige Dame bewohnt ein Apartment im Wohnbereich und sagt,
ja, da waren wir natürlich glücklich drüber, denn wir gehören ja zu den Älteren. Ne? Naja, toll. Meine Schwester sagt, wer weiß, wann ich mal dran bin. Ne? Die Jünger ist wesentlich jünger. Aber war natürlich eine schöne Sache, dass wir schon gleich dran kamen. Ne?
Sie erinnert sich noch gut daran, wie Einrichtungsleiter Ludwig Grewe die frohe Botschaft des frühen Impftermins verkündete.
Ja, Herr Grewe sagte uns Bescheid, dass erst hier unten Pflegeabteilung, Personal, die alle, und anschließend wir oben dran wären, nicht? Und dann kriegten wir Bescheid, wir können jetzt kommen, die anderen sind fertig. Und dann haben wir alle im Restaurant gesessen und wir hatten ja schon vorher Formulare ausgefüllt mit etlichen Fragen, die hier lagen bei den Ärzten. Und dann wurden wir namentlich aufgerufen, reinzukommen. Saßen hier ja zwei Ärzte und dann wurde einer nach dem anderen hier geimpft. Da haben wir uns natürlich sehr gefreut.
Ein paar Bewohner, seien wir ehrlich, hatten ein wenig weh am Arm. Schließlich wird ja direkt etwas in den Muskel gespritzt. Doch für Frau Dietrich, die durchaus jünger wirkt, als ihr Geburtsjahr vermuten lässt, war der Pieks wohl eher Routine. Sie ließ sich immer schon gegen Grippe impfen. Der Impfpieks gegen Corona fühlte sich ebenso an, sagt sie.
Bestens. Wie eine Grippeimpfung oder was? Gar nichts. Nichts gespürt, gar nichts.
Ausdrücklich erwähnt Grewe die guten Impfärzte. Sie hätten ruhig alle Fragen beantwortet und sachlich aufgeklärt. Sachlich, nüchtern, aufgeklärt, sicher und bestimmt wirkt auch er. Trotz seiner freundlich, fast jungenhaft, jugendlich lebhaften Art, die bisweilen aufblitzt und durchaus motivierend wirkt. Der schlanke, hochgewachsene Mann kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, lebte in Schwerin und Rostock und ist als Fan der Ostsee in Kiel durchaus am richtigen Platz, wie auch in der Altstadtresidenz. Frühzeitig hatte er gleich zu Beginn 2020 Desinfektionsmittel beschafft, alle MitarbeiterInnen in das zentral für alle Prosenishäuser entwickelte Hygienekonzept eingeschworen. Und so waren denn die frühen Impftermine für ihn zunächst ein guter Abschluss eines doch durchaus sehr unerwartet verlaufenden Jahres.
Die Impfung war ja freiwillig. Ja, man hat natürlich schon so ein bisschen geguckt, wie viele Ja sagen. Ja, Defekt hat mich das Ergebnis dann doch überrascht. Also wir hatten in dem Moment, wo die Impfungen waren, 114 Bewohner, die eine Impfung hätten bekommen können und es haben 95 sich impfen lassen. Das mit den Mitarbeitern war für uns überraschend. Das war spontan. Also die Ärzte standen morgens hier und die haben gesagt, wir haben ein bisschen mehr mit. Wenn da jetzt noch Mitarbeiter eine Spritze haben wollen gleich, die können jetzt herkommen. Dann haben sich 20 Mitarbeiter impfen lassen an dem Tag von den 85. Also es haben danach auch viele gesagt, Mensch, Herr Grewe, ne, wir wären noch extra hergekommen und hätten wir das gewusst. Aber es war sozusagen an dem Tag noch wieder eine Überraschung für uns, dass ein bisschen mehr da war, um auch Mitarbeiter impfen zu können. Es ging allen gut hier. Also es hat keiner irgendwelche Probleme, Nebenwirkungen beklagt. Es ging allen gut. Viele Mitarbeiter wollen sich jetzt auch noch impfen lassen.
Zwei Wochen später sei dann schon die nächste Impfung angekündigt worden, sodass bereits ab der dritten Woche im Januar voller Impfschutz für alle diejenigen bestand, welche den ersten Impftermin wahrgenommen haben. In Schleswig-Holstein scheint man irgendwie Durchblick zu haben, möchte man meinen. Vielleicht ist es aber auch ein wenig glückliche Fügung. Geradezu ein Weihnachtsgeschenk, denkt man, wenn man lauscht, wie Grewe sich erinnert.
Ja, also das war nochmal so ein Moment, den wir dann zum Ende des letzten Jahres noch durchlebt haben. Wir haben unsere Weihnachtsfeier ja nicht gemacht wie geplant, aber ich war am 24. hier im Haus, um allen frohe Weihnachten zu wünschen und Geschenke bei jedem zu verteilen. Und dann kam plötzlich ein Anruf. Vielleicht ist es ja doch was Wichtiges, wenn schon versucht, mich jemand am 24. hier anzurufen. Ja, Herr Grewe, schön, dass ich Sie erreiche. Ich bin hier vom Impfteam. Wir wollen am 28.12. dann zu Ihnen kommen. Ich habe getanzt vorm Büro. Ich habe vorm Büro getanzt danach, habe dann auch noch kurz die Mitarbeiter zusammengerufen. Ich glaube, die Mitarbeiter haben auch gemerkt, dass ich sehr aus dem Häuschen war. Ja, und der gute Herr am Telefon meinte auch, ja, frohe Weihnachten, Herr Grebe.
Aber es gab auch weniger freudevolle Momente. Das Isoliertsein, die mangelnden sozialen Kontakte, keine Gymnastik mehr, kein kreatives Arbeiten, keine Feste, keine Musikveranstaltungen, geschlossen das Restaurant mit großer Terrasse zum Klosterkirchhof, in dem Künstler immer wieder auch Bilder ausstellen und in dem täglich an die 70 BewohnerInnen ihre Mahlzeit einnahmen. Früher. Ruth Dietrich schüttelt bedauernd den Kopf.
Was eigentlich der größte Schock war, dass das Restaurant aufgehoben wurde, nicht? Ja, da kriegten wir ja Bescheid vom Gesundheitsamt, dass wir da unten alle nicht mehr sitzen durften. Und das war natürlich immer eine nette Runde. Wir waren zu viert am Tisch. Die Unterhaltung, man traf sich zu den Mahlzeiten wenigstens. Jetzt weiß man gar nicht mehr, wie die alle aussehen und wie die alle heißen, nicht? So fremd ist man sich geworden. Nun kriegen wir das Essen ans Zimmer gebracht und dann wird es uns abgegeben und dann sitzen wir allein im Zimmer und essen, ne?
Ja, ein wenig wirke die Isolation infolge der Corona-Pandemie schon wie im Gefängnis.
Mein Bruder sagt auch, da fehlt bloß noch der Blechnapf.
Ein wenig besser hatte es da Ursula Henseler. In dem Flur des Pflegebereiches wurden auf Abstand ein paar Tische so gestellt, dass die BewohnerInnen mit gebotener Distanz sich wenigstens auf die Ferne unterhalten konnten. Traurig war ihr Geburtstag, erinnert sich Ruth Dietrich.
Im Foyer Geschenk überreicht und weg, nicht? Das war's. Und ich ging wieder nach oben, ne? Dann war Feierabend, nicht? Naja, müssen wir durch, ne? Schlucken und durch.
Und es fehlt nicht nur der Kontakt, das Gespräch, sondern irgendwie auch die menschliche Nähe und Wärme, vielleicht auch durch ein in den Arm nehmen. Das letzte Mal ist lange her, bedauert Henseler.
Vor langer Zeit, ich würde sagen, vor 12 Monaten.
Und es fehlt ihr.
Natürlich, ja, sehr.
Etwas helfen mag da das Gespräch und notgedrungen ein wenig auch die Einsicht.
Wir reden schon darüber, nicht? Der eine oder der andere sagt mal, ach, es wäre schön, wenn das wiederkommt, wenn wir uns mal wieder alle umarmen dürfen. Aber jeder nimmt das auch so hin und weiß, dass das notwendig ist.
Und dann kam es noch schlimmer. Denn das Virus hatte in der Altstadtresidenz auch direkt eingeschlagen. Gräfe.
Anfang November, da waren wir ja auch hier in der Situation, dass wir dann als Einrichtung plötzlich betroffen waren. Und es plötzlich hieß, wir haben hier im Haus den Fall, dass jemand positiv auf den Coronavirus getestet wurde.
Immerhin, das Ganze ging dann noch recht mild vonstatten. Zwei Frauen waren aus anderen Gründen ins Krankenhaus eingewiesen und dort routinemäßig auf Corona getestet worden.
Und dabei ist dann aufgefallen, dass die beide positiv waren. Wären die niemals ins Krankenhaus gegangen, hätten wir es nie erfahren. Wir haben Symptomkontrollen gemacht, so wie man es machen soll. Körpertemperatur messen, darauf achten. Natürlich sollte auf die ganzen anderen Symptome achten. Die Betroffenen waren komplett symptomfrei. Aufgrund dieses Ergebnisses wurde dann ja hier in einem größeren Umfang getestet. Im Prinzip ja eigentlich alle die Mitarbeiter und Bewohner, wo eventuell Kontakte hätten sein können. Da ist dann noch ein weiterer positiver Bewohner getestet worden, aber auch hier komplett ohne Symptome. Und die Betroffenen, also da war dann auch im Nachhinein die Rückmeldung. Das Krankenhaus sagte bei der Einbewohnerin zum Beispiel, die im Krankenhaus war, die ist fit wie ein Turnschuh.
Franziska Bruns ist Pflegekraft in der Altstadtresidenz. Sie weiß noch genau, was sie empfand, als das Virus angriff.
Erstmal hatte ich einen Schock bekommen. Ja, ich hatte an den Tag frei gehabt und ich habe von der Kollegin erfahren, per Telefon, dass wir hier einen Corona-Fall haben. Ich hatte erstmal auch Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, was jetzt auf uns zukommt. Das war das, ob das jetzt mehrere sind oder nur eine. Dann hatte ja das Gesundheitsamt mich angerufen. Ich bin am nächsten Tag dann auch zur Arbeit, war dann auch nur auf der Kleinstation, wo auch ein Fall war, mit einer anderen Kollegin. Und dann haben wir auch viel mit Herrn Grewe gesprochen. Er war auch viel für uns da. Wir konnten ihn immer fragen, wenn irgendwas war. Er hatte immer ein offenes Ohr für uns und das hat uns ja auch motiviert, muss ich sagen. Und das Team auch. Wir haben zusammengehalten und das ist auch dementsprechend gut hier. Und dann dachten wir uns auch, das werden wir schaffen. Und das haben wir auch geschafft.
Freiwillig hat sie sich mit einer anderen Kollegin um den alten Herrn gekümmert, der, obwohl symptomfrei, Corona-positiv getestet wurde.
Man musste sehr vorsichtig sein. Ich hatte im Hinterkopf auch andere, dass die sich auch nicht anstecken. Man musste sich natürlich komplett anplünnen und sehr darauf achten, auf die Hygiene, also sonst auch natürlich. Aber in dem Fall war das halt besonders. Ja, es war auch natürlich anstrengend, auf jeden Fall. Weil man auch im Hinterkopf hatte, hoffentlich trifft es einen auch nicht, weil man auch fürs Team da sein möchte.
Nach 14 Tagen in einem isolierten Bereich erwies sich ein erneuter Test des Herrn als negativ. Die Infektion war glimpflich überwunden und der alte Herr durfte sein Zimmer wieder verlassen. Und doch, es war hart für den Erkrankten wie für die Pflegekraft.
Ja, ich war ja erstmal nur auf der Station, habe auch nirgendwo anders gearbeitet, durfte auch nur zur Arbeit und zu Hause sein. Für den Bewohner war es natürlich auch schwer. Der musste auch nur im Zimmer sein, die waren ja auch alle komplett isoliert. Und es war sehr traurig anzusehen, ne? Der hat ja auch seine Tochter immer angerufen und es tut einem auch schon selber weh, wenn man die Bewohner sieht, die sitzen im Zimmer alleine und dürfen keinen Besuch empfangen und müssen sich da den Tag umschlagen und die Zeit, ne?
Margarete Janzer, Pflegefachkraft und Qualitätsbeauftragte der Altstadtresidenz, lobt die junge Pflegerin Bruns und meint anerkennend:
Für Franziska war das natürlich auch schwierig, die ganzen Hygienesachen zu halten und noch zusätzlich auf diesen Bewohner auch aufzupassen, dass der diese Station nicht verlässt. Also wir sind auch sehr, sehr stolz auf sie und sehr, sehr dankbar dafür, dass sie in dieser Zeit dort gearbeitet hat. Da war noch eine andere, du hattest, glaube ich, Frühdienst, Birgit hatte Spätdienst, also die haben da beide echt gute Arbeit geleistet und wir haben uns echt gefreut, dass wir so eine tolle Mitarbeiterin.
Margarete Janzer selbst hat durchaus Respekt vor dem Virus, doch die erfahrene Pflegefachkraft schätzt für sich die Lage mit einem gewissen ruhigen Optimismus ein, der seine Basis vielleicht auch im durchgesetzten Hygienekonzept der Prosenis wie im Geiste der Altstadtresidenz hat.
Ja, im Bus würde ich mal sagen, war es ein bisschen beklemmt, ja, aber auf der Arbeit fühle ich mich dann doch schon sicher. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir haben hier gute Mitarbeiter, wir haben sofort unser Konzept umgesetzt und wir haben auch gleich die Bewohner so getrennt und mit Abstand alles gehalten. Also von daher habe ich mich persönlich sicher gefühlt.
Nicht nur die MitarbeiterInnen, auch die Angehörigen wie BewohnerInnen bezieht Einrichtungsleiter Gräfe ein, wenn er über sie spricht. Ihre Vernunft, Disziplin, ihr Verständnis und ihren Einsatz.
Aber bei dem ganzen Negativen, man hat sich eingeschränkt, hat Freunde nicht mehr getroffen, körperliche Nähe hat abgenommen, finde ich, dass uns aber auch in ganz vielen Bereichen das weitergebracht hat. Vor Weihnachten auch stand ich hier vor den Mitarbeitern und habe zum Beispiel gesagt, ich bin so stolz, was für ein tolles Team ich hier habe, dass wir zusammenhalten, dass Frau Bruns zum Beispiel, wir haben hier einen Corona-Ausbruch, müssen eine Station, wo plötzlich das Virus hier ist, zumachen. Und ich habe Mitarbeiter, die sagen, Herr Grewe, ich mache das, ich gehe auf den Bereich. Ich weiß, mir kann nichts passieren, wir können uns schützen, ich bleibe hier und ich gehe freiwillig auf den Bereich und mache da meine Dienste. Auch so andere Dinge wie Vertrauen, Miteinander. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel passiert und da sind wir im Haus, alle, Mieter, Bewohner, Angehörige, Mitarbeiter, wir sind da ganz doll gewachsen im letzten Jahr.
Und dann schenkt Gräfe der Bewohnerin Henseler ein herzliches Nicken.
Frau Henseler zum Beispiel, die hat sich hingesetzt, als es losging und hat im Zimmer für die Mitarbeiter Masken genäht. Auch noch in unserer Unternehmensfarbe. Wir haben ja dieses Grün im Logo. Die Mitarbeiter liefen hier plötzlich alle so mit diesen schönen grünen Masken rum. Ja, die hat Frau Henseler für uns genäht.
Da möchte man eigentlich dem Wunsch von Einrichtungsleiter Gräfe zustimmen, wenn er mit Hoffnung von einem gemeinsamen Überwinden der Pandemie, gerade auch für das Haus, seine BewohnerInnen und das Personal spricht.
Schön wäre es, ja, wenn wir spätestens zu Ostern mal wieder in größerer Gemeinschaft was machen können. Wir haben da ja sonst auch Osterfrühstück, dass das Restaurant offen ist. Also ich bin schon doch zuversichtlich für dieses Jahr. Auch wenn uns die Sache noch lange begleiten wird, glaube ich aber, dass es wird besser werden. Man sieht jetzt, finde ich, Licht am Ende des Tunnels. Im letzten Jahr war es ganz lange so, Impfstoff, ja wann kommt er? Fallzahlen gehen hoch. Seitdem diese Impfung bei uns war, habe ich das Gefühl, auch wenn es vielleicht noch weit weg ist, aber man kann über ein Ende nachdenken. oder über Monate, wo Dinge besser werden.
Gut möglich, dass sich dieser Wunsch erfüllt, angesichts des hohen Impfstandes wie des Bemühens um Hygiene, Sicherheit und Gesundheit in der Altstadtresidenz zu Kiel. Oder, wie es Bewohnerin Ruth Dietrich treffend beschreibt,
die Angestellten, die das Haus führen, die harmonieren gut zusammen und dadurch klappt das auch alles. Was weitergegeben wird an uns, was wir dann zu tun haben oder was wir lassen sollen. Und so, das ist alles gut abgesprochen und überlegt worden und das klappt eben alles. Ja, habe ich das Empfinden.
Neben Kiel hat die Prosenis auch Häuser für SeniorInnen in Hameln und Hannover, Braunschweig und Bodenwerder, Leer und Lauenbrück, Mildstedt, Nienburg und Wennigsen. Menschen mit Behinderungen leben in 4 Häusern in Hannover. Dazu bietet die Prosenis ambulante wie Tagespflege und einen der größten Fahrdienste für Menschen mit Behinderung im Lande. Mehr Infos zu den Wohneinrichtungen der Prosenis erfahren Sie beim BVN in Hannover sowie bei der Prosenis. Sie erreichen die gemeinnützige Senioren- und Behinderteneinrichtungen in der Kühnstraße 18 in 30559 Hannover. Telefonisch Hannover 0511 5104 oder per Mail info@prosenis.de sowie im Internet unter der Adresse www.prosenis.de.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Es folgen die Servicemeldungen in Ihrem BVN-Radio.
Impfberatung durch den BVN. Am 28. Januar haben in Niedersachsen die Impfungen für alle Menschen ab 80 Jahren begonnen, die nicht in Einrichtungen wohnen. In den BVN-Regionalvereinen werden die jeweiligen Besonderheiten der Impfzentren vor Ort recherchiert. Um zu unterstützen, haben die Mitarbeiter Innen der Regionalvereine Anrufe bei unserem zunächst über 80-jährigen Mitgliedern durchgeführt und tun das aktuell bei den folgenden Impfberechtigten der Gruppe der über 70-Jährigen. Die MitarbeiterInnen beantworten die Frage aller Mitglieder rund um den Impfablauf. Bei Bedarf lesen sie auch die Anschreiben und weitere zum Impfablauf gehörende Dokumente vor. Zu den Unterstützungsmöglichkeiten gehört zudem die Hilfe bei den Terminvereinbarungen. Zusätzlich erhalten Mitglieder Hinweise zur Übernahme von Fahrtkosten zu den Impfzentren. Virtueller Erfahrungsaustausch. Aufgrund der Corona-Lage hat sich der Vorstand der BVN-Fachgruppe Bildung und Beruf dazu entschieden, die für dieses Jahr geplante Fort- und Weiterbildungsveranstaltung abzusagen. Der Vorstand plant, die im Jahre 2020 bereits verschobenen und für 2021 geplanten Seminarinhalte beim Fachgruppenseminar 2022 anzubieten. Die Fachgruppe lädt jedoch alle Interessierte als Gruppenangebot zum ersten lockeren und ungezwungenen virtuellen Erfahrungsaustausch ein. Termin Freitag, der 19. März, zwischen 20 und 22 Uhr über die Videokonferenzplattform Zoom. Auch eine telefonische Teilnahme ist möglich. Informationen und den Link sowie Zugangsdaten für die telefonische Einwahl erhalten Interessierte nach erfolgter Anmeldung bis spätestens 15. März. Anmeldungen bitte per E-Mail an fg-bub@blindenverband.org. Die Organisatoren benötigen dazu folgende Informationen der Interessierten: Name, Vorname, Straße, Postleitzahl und Ort, Telefonnummern, E-Mail, zugehöriger Regionalverein, Teilnahme per Zoom oder Telefon. Eingeladen sind alle, die Interesse an der Fachgruppe Bildung und Beruf haben, sowie sich für den Erfahrungsaustausch in angenehmer Atmosphäre interessieren. Neues Studienangebot für Sonderpädagogen. Ab dem kommenden Wintersemester wird es an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg ein umfassendes Studienangebot für sonderpädagogische Lehrkräfte mit dem Förderschwerpunkt Sehen geben. Dort stehen dann 30 Studienplätze für ein vertieftes Studium Hauptfach und unbegrenzt viele Plätze für ein qualifiziertes Studium Nebenfach der Pädagogik bei Sehbeeinträchtigungen zur Verfügung. Zudem soll eine aktiv moderierte Praktikumsbörse aufgebaut werden. Weitere Informationen gibt es online unter www.sonderpädagogik.uni-würzburg.de/b. Telefonische Museumsführungen. In Bremen und Hamburg wurden in den ersten beiden Monaten des Jahres telefonische Führungen durch Museen erfolgreich getestet. Die Bremer Museen Böttcherstraße Stiftungs GmbH, zu der das Paula-Modersen-Becker-Museum, das Ludwig-Roselius-Museum und die Sammlung Bernhard Höttger gehören, nennen das Führungsformat Kunst an der Strippe. Es richtet sich den Museen zufolge an blinde und sehbeeinträchtigte Menschen und solche, die einfach neugierig sind. Anmeldung @museen-böttcherstraße.de. Böttcherstraße mit OE oder unter 0421 33 88 2 22. Die Teilnahme kostet 6 €. In Hamburg hat der Blinden- und Sehbehindertenverein BSVH mit Museen der Stadt und einer Agentur, die sich auf die Entwicklung barrierefreier Kulturangebote spezialisiert hat, Telefonführungen unter dem Titel bei Anruf Kultur entwickelt. Erste Führungen gab es im Februar telefonisch durch Ausstellungen in 6 Museen, darunter die Hamburger Kunsthalle und das Internationale Maritime Museum. Alle Informationen bis Mai in zahlreichen teilnehmenden Museen finden sich auf der Internetseite www.beianrufkultur.de.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Damals in der DDR, ein kleiner Junge wächst im Pfarrhaus auf. Was hätte man alles werden können? Nur gab's für ihn noch nicht einmal ein Abitur. Dann übersiedelte die Familie in den Westen. Er hätte Arzt oder Musiker werden wollen. Doch dann wurde es doch Theologie. Und er selbst wurde blind. Als Pastor ging Andreas Czernowski mit seiner Frau nach Ostfriesland, baute dort im Acker des Herrn seine Gemeinde auf. Dann ging's nach Hannover. Er wurde Blindenseelsorger der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. 8 Jahre lang. Nun ein neuer Schritt nach Hildesheim und hinaus in die Welt. Er wird Leiter der deutschlandweit ältesten deutschen Blindenmission in Hildesheim. Darüber und über sein Leben hat Andreas Czernowski mit ihrem BVN-Radio gesprochen.
Pastor Czernowski. Einer der letzten Tage im Büro, direkt neben der Kirche, Fenster und Tür, hinaus in den Garten, Ihr Schreibtisch, ein rotes Sofa. Empfinden Sie vielleicht ein bisschen Wehmut?
Wehmut ist eigentlich schon das richtige Stichwort. Denn Wehmut verbindet sich ja nicht unbedingt mit meinem Büro, obwohl das wirklich eine gute Schaltzentrale hier für mich war und sehr praktisch. Aber Wehmut verbindet sich vor allen Dingen mit Menschen bei mir. Also es sind die Menschen, mit denen ich ja über viele Jahre zusammengearbeitet habe in der Blindenseelsorge. Es sind Menschen, denen ich begegnet bin und die mir natürlich auch selbst nach meinem Abschied noch sehr tief in meinem Herzen erhalten bleiben.
Sie haben ja doch einige Zeit lang hier gewirkt als Blindenseelsorger der, ein sperriges Wort, evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers.
Also ich bin 2013 von Ostfriesland hier nach Hannover gekommen und habe da die Blinden- und Sehbehindertenseelsorge der Hannoverschen Landeskirche übernommen und mache das also jetzt, wir haben 2021, 8 Jahre lang.
Was ist das für ein Beruf? Wie ist ein typischer Tag im Leben eines blinden Seelsorgers?
Das Schöne an meinem Beruf ist wirklich die Vielfalt, die ich in der Seelsorge habe. Und dazu zählen einmal natürlich die Blindenseelsorge selber, also die Seelsorge, Gespräche mit Menschen über ihr Leben, über ihre Behinderung. Das ist so ein großer Teil, der mir auch in diesen 8 Jahren besonders wichtig war und den ich versucht habe, auch besonders weiter zu entwickeln. Also ich habe natürlich dann viele Telefongespräche geführt. Wenn ich zum Beispiel gestern den Tag nehme, habe ich 2 sehr intensive, lange Gespräche mit Menschen geführt, die gerade die Diagnose bekommen haben, blind zu werden.
Erzählen Sie doch etwas davon. Was hat die Leute bedrückt? Wie konnten Sie helfen?
Ich muss ja mal ein bisschen gucken. Seelsorge ist ja mit Geheimnis verbunden, was man davon erzählen kann. Es ist ja die typische Situation, dass gerade Menschen, die am Anfang ihrer Behinderung stehen, vor vielen großen Bergen stehen. Zum einen oft, dass ihre beruflichen Werdegänge plötzlich durcheinander gewürfelt werden. Also ich erinnere mich an Gespräche mit Männern und Frauen, die in Büros saßen oder die als ganz normale Arbeiter in großen Betrieben waren und durch Unfälle plötzlich erblindet sind. Und das ist natürlich gerade oft diese Plötzlichkeit, vor der man steht, eine große Herausforderung auch für Menschen, wo man sein Leben, was bisher gewesen ist, hinterfragt und noch viel mehr, was die Zukunft auch für einen noch bereitgestellt hat. Und viele dieser Gespräche führen erstmal darum, dass man auch die nötige Trauerarbeit macht. Das ist ja so ein Punkt, den ich festgestellt habe, wenn man nicht auch das Leben, das man vielleicht bisher geführt hat, auch in irgendeiner Weise verabschiedet, dann hat man auch nicht das Herz und die Seele frei, auch für das, was kommt. Ich vergleiche das immer und versuche das so zu erzählen, dass der Verlust des Augenlichtes so etwas ist wie Trauerarbeit. Also wie man einen Menschen verlieren kann und genauso trauert man auch um sein Augenlicht. Und das braucht bei dem einen vielleicht 1 Jahr, bei dem anderen vielleicht 2 Jahre und bei dem anderen geht es vielleicht auch ganz schnell.
Was wäre denn da ein Hilfsansatz, wenn jemand Sie anruft und meint, ich werde erblinden? Was haben Sie in der Hand, um denjenigen ein Wegweiser zu sein?
Ich habe ja, weil mir die Seelsorge so wichtig war, extra noch eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht. Die habe ich auch bewusst am Institut hier für systemische Therapie und Beratung gemacht. Und dieser Ansatz der Systemik beruht darauf, dass man vor allen Dingen erstmal bei den Ressourcen der Menschen ansetzt. Also, dass man nicht anfängt, also bei den Verlusten nicht anfängt, was man nicht mehr kann, sondern im Gegenteil, dass man erstmal darauf schaut, wo bist du und wo stehst du eigentlich und was bringst du eigentlich mit? Ich habe bei meinen ganzen Gesprächen, und das kann ich wirklich fast in Gänze sagen, immer wieder gemerkt, dass sich plötzlich dann der eigene Blick auf sich selbst vollkommen verändert. Das ist vielleicht auch eine Sache, die ich gemerkt habe in unserer Gesellschaft. Wenn es um Behinderung geht, schauen wir immer auf die Defizite. Das ist der erste Blick. Und das ist auch meine Erfahrung. Viele Hörer wissen ja, dass ich selber auch blind bin. Das ist die eigene Erfahrung auch im Umgang selbst mit hochgebildeten Menschen, dass viele erstmal darauf schauen, was nicht geht. Das ist der Fokus, den die meisten haben. Und deshalb ist es mir so unschätzbar wichtig, dass man diesen Blick auch verändert. Also gerade im Gespräch mit Menschen, dass sie nicht selbst in diese Falle tappen, die die Gesellschaft oder Umwelt, unser Denken eben auch prägt, sondern dass sie tatsächlich auf sich selbst schauen als einen sehr wertvollen Menschen, der eben aber auch viele Gaben schon mit sich bringt.
Warum hat die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Hannovers einen Pastor engagiert? Man hätte ja auch frei von religiösen oder konfessionellen Hintergründen helfen können. Was bringen Sie also als Pastor mit?
Für unsere Kirche ist ja die Seelsorge, wie wir oft sagen, unsere Muttersprache. Also Muttersprache ist unsere Seelsorge, dass wir mit Menschen sprechen, sie abholen, wo sie auch immer sind. Und ich denke, da ist schon der Kontext, dass man ein Pastor ist, dass man auch dementsprechend ausgebildet ist, schon ziemlich wichtig, wie ich das im Laufe der Zeit auch gemerkt habe. Und zum anderen, wenn ich noch darauf schaue, was die Bibel an Geschichten mitbringt, in ganz einfacher Weise, wie sie erzählt, wie Jesus auf Menschen zugeht. Allein diese Botschaft, die man weitergeben kann, dass Menschen geliebt werden, also unsere zentrale Botschaft, so wie Jesus es tut, eben auf Blinde zugeht, auf Menschen in Rollstühlen, damals gab sie noch nicht, also auf gelähmte Menschen oder Menschen, die nicht sprechen und nicht hören können, dann finde ich das so eine wunderbare Botschaft, die eben auch das Selbstwertgefühl von Menschen einfach auch steigern kann und die einfach wichtig ist.
Wir werden noch hören, wie wichtig die Musik in Ihrem Leben ist. Deswegen haben Sie für unser Gespräch auch Ihre Lieblingsmusik mitgebracht. Das erste Stück?
Jetzt hören wir ein Stück von Johann Sebastian Bach, das berühmte Präludium G-Dur für Orgel. Das Stück, das meine Mutter oft gespielt hat, habe ich im letzten Jahr mit dem Organisten der Petri-Gemeinde in Kleefeld, Herrn Dietmar Zeretzke, aufgenommen.
Hier würden Sie normalerweise ein Musikstück hören. Aus Gründen des Urheberschutzes und der GEMA kann dies leider nicht mitgesendet werden. Wir bitten Sie, dies zu entschuldigen. Wenn Sie also Menschen, die blind oder sehbehindert sind, helfen, haben Sie immer ein wenig auch die Bibel in der Hand?
Die Bibel muss nicht unbedingt sichtbar in der Hand sein. Die ist ja sozusagen alles, was ich tue, die hat mich ja durch mein Studium und dadurch, dass ich mich entschieden habe, auch ein Pastor zu sein und Seelsorger, sie geht immer mit mir mit. Das heißt, die Botschaft, ohne dass ich sie vielleicht laut ausspreche, dass ich ein Pastor bin, ohne dass ich laut ausspreche, dass ich jetzt die Bibel benutze, alles, was ich tue, ist davon auch geprägt.
Wir wollen einmal zurückgehen. Sie sind Anfang der 60er Jahre geboren worden, und zwar im östlichen Norden Deutschlands.
Ich bin geboren worden, wo Hase und Fuchs sich Guten Nacht sagen, nämlich in der wunderbaren Uckermark. Das gehörte früher zur DDR. Also ich bin ein echtes DDR-Kind. Mein Vater, der auch Pastor war, hatte sich damals entschieden, nicht zu flüchten aus dem Osten und in den Westen zu gehen. Damals war die Mauer ja noch offen. Dafür hat sich meine Mutter entschieden, von dem Westen in den Ost zu gehen. Und als sie dann 2 Monate da war, war die Grenze dicht. So sind meine Eltern über viele, viele Jahre dann auch als Pastorenehepaar. Also meine Mutter war ausgebildete Musikerin, mein Vater Pastor. Und ich bin dort mit meinen Geschwistern erst in der Uckermark und dann später in der Prignitz. Also das ist Gebiet Havel, Elbe, wo es viele Menschen wissen, dass viele, viele Störche gibt. Wunderbare, schöne Gegend, aufgewachsen.
Erzählen Sie doch mal, wie war Ihre Kindheit damals? Es war ländlich, vielleicht ein wenig weit vom Schuss. Klein Andreas in den Wiesen, könnte ich mir vorstellen.
Absolut, mit Gummistiefeln. Also aufgewachsen bin ich so richtig im Dorf. Und das mit Gummistiefeln, Matsch und all dem, was dazu gehört. Rundum kann ich sagen, Doppelpunkt, ich hatte eine wunderbare Kindheit. Also ich bin mit meinen Freunden durch die Felder, die damals noch per Hand gemäht worden sind, also mit einer richtigen Sense, durch die Weizenfelder gelaufen, durch die großen Maisfelder miteinander unterwegs gewesen. Wir hatten eine wunderbare Kindheit. Und was mich von Anfang an in meiner Kindheit wirklich geprägt hat, war das offene Elternhaus, war das offene Pfarrhaus meiner Eltern. Und das sowohl in der Uckermark als auch später in der Prignitz. Bei uns war jeder willkommen. Ich erinnere mich, dass ich als Kind mit alkoholsüchtigen Menschen am Tisch saß. Die waren genauso willkommen bei uns wie viele Professoren, die mein Vater eingeladen hat zu Hause. Genauso wie Frauen mit einfacher Schulbildung. Also es war bei uns am Küchentisch immer alles. Und wir haben von Kind auf an gelernt, mit Menschen wirklich zu reden, zu sprechen, aber auch mit Hochachtung ihnen zu begegnen. Das hat mich wirklich durch die Jahre immer wieder auch geprägt, auch in meinem späteren Pastorendasein in Ostfriesland, wo ich versucht habe, dasselbe auch so zu machen wie meine Eltern.
In der Uckermark gibt es Dörfer mit mächtig, wuchtig gebauten Kirchen. Daneben unter einem Lindenbaum das Pfarrhaus. Beschreiben Sie doch mal.
Der Ort hieß Blumenhagen. Die Kirche und Pfarrhaus waren gar nicht beieinander. Aber die Kirche war schon besonders, nämlich die Uckermark hat viele dieser Granitsteinkirchen. Und so eine war das auch, nicht besonders groß. Und mein Vater hat dort jeden Sonntag gepredigt. Er hatte dann übrigens noch 3 Dörfer, wo er sonntags auch unterwegs war. Also mein Vater, wenn es Sonntag war, war der von morgens 10 bis bestimmt nachmittags um 15, 16 Uhr unterwegs. Und viele dieser Wege sind wir mitgegangen, auch als ich sehr, sehr klein war, da meine Mutter die Orgel spielte und es keinen gab, der auf die Kinder aufpasste. Ich hatte ja später dann noch 3 Geschwister, kamen die einfach mit. Und ich saß schon mit einem halben Jahr auf den alten Orgelnoten meiner Mutter oben bei ihr auf der Orgel. Und so habe ich den Sonntag in der Kirche wirklich aufgesogen von klein auf an. Es war mein Zuhause.
Sie hatten damals noch einen Sehrest.
Ich bin aufgewachsen noch mit ganz normalen Sehsinn und die ersten Zeichen, dass offenbar mit meinen Augen was nicht so ganz stimmt, hatte ich mit 11 Jahren. Da waren wir in dem schönen Ort Quedlinburg, ein ganz, ganz wunderbarer Ort mit einer romanischen Kirche und wir waren dort untergebracht in einem kirchlichen Heim. Das war ja in der DDR mal schwierig, Urlaub zu machen, aber wir hatten das Glück, dort eben Urlaub machen zu können und die hatten eine Besonderheit für DDR-Verhältnisse, nämlich eine Tischtennisplatte. Und da die sehr begehrt war, kamen wir spät abends immer erst dazu, dort uns zu versammeln und in der großen Familie Tischtennis zu spielen. Und ich konnte plötzlich den Ball nicht mehr erkennen und keiner konnte sich das erklären. Und das war das erste Anzeichen meiner Retinitis pigmentosa, die aber dann erst später mit 18 Jahren diagnostiziert worden ist.
Der evangelische Pfarrer, ob in der Stadt oder auf dem Land, hat ja immer eine ganz besondere Autorität. Wie war Ihr Vater? Was hat er für eine Wirkung auf die Leute gehabt?
Also mein Vater ist doch ein bisschen größer als ich, aber wenn ich jetzt auf die dörflichen Verhältnisse gehe und dann später ist mein Vater ja in der Prignitz in Havelberg tätig gewesen an einem großen Dom, zu dem auch ein paar Dörfer gehörte. In der DDR war die Situation der Pastoren natürlich immer vollkommen anders. Also Pfarrer waren diejenigen, die am wenigsten verdiente. Ich habe meinen Vater irgendwann mal gefragt, was er denn so in der Tasche hat und ich glaube, es waren so um 500 Mark damals. Ein Arbeiter verdiente wesentlich mehr und ein Arzt lag meistens so bei 1000 Mark damals. Also von daher ergibt sich schon die Stellung auch innerhalb eines Dorfes. Als mein Vater in den 60er Jahren dort anfing, gab es teilweise noch die traditionellen Strukturen, aber die sozialistische Partei, die SED, sorgte schon dafür, dass der Pfarrer des Ortes richtig beiseite gestellt wird. Also ich habe viele Szenen im Kopf. Da kam zum Beispiel einer der Parteisekretäre bei uns ins Haus. Es ging um die Frage, mein Vater hatte sich beschwert, dass die Schule immer die Veranstaltungen von der Schule auf die Kindergottesdienst- oder Konfirmandentermine legte und ob da nicht eine Möglichkeit der Absprache war. Und es war ganz deutlich, der Parteisekretär sagte, das ist eine Kampfansage. Und wenn Sie keine bessere Antwort darauf haben, wenn wir unsere Termine auf Ihre legen, dann haben Sie verloren. Und das war eine deutliche Aussage, die der da machte. Und so ging es in den 60er Jahren tatsächlich auch ganz ordentlich gegen die Kirche. Und mein Vater fing an, noch sehr traditionell mit vielen Konfirmanden und sehr, sehr vielen Kindern. Und in den 60er Jahren durch diese Anstrengung der Partei und der Schulen wurden diese Zahlen immer geringer. Und das heißt, ich bin auch in diesem Bewusstsein groß geworden. Wir leben sozusagen in einer Parallelwelt. Wir sind zwar drin und gehören dazu, aber dennoch werden wir von vielen nicht ernst genommen oder leben wirklich unter ganz anderen Verhältnissen.
Wenn Sie Pastor sagen in der Uckermark, dann fällt mir natürlich auch ein anderer Pastor ein. Er kam aus Hamburg, der Vater der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Hatten Ihre Eltern zu damaligen Zeiten Kontakt zum Pastor Kassner?
Mein Vater hatte zu den Eltern von Frau Merkel tatsächlich Kontakt. Also die kannten sich sehr gut und die beiden waren von ihrer Ausrichtung her ein bisschen anders theologisch. Mein Vater gehörte zu der jüngeren Generation, die überlegten, wie kann man im Sozialismus Kirche entwickeln. Und der Vater von Frau Merkel gehörte eher doch zu der älteren Generation, auch mit sehr konservativen Ansichten. Das hat mir mein Vater oft erzählt. Aber meine Eltern kannten die Familie, ja.
Haben Sie vielleicht auch Frau Merkel als Mädchen früher kennengelernt? Sie muss etwa 7 Jahre älter als Sie gewesen sein.
Das habe ich nicht, nee.
Die Stellung der Geistlichen in der DDR bedeutete damals ja fast automatisch, ein Dissident gegenüber dem Regime zu sein. Andererseits mag ja ein wahrer Christ dem sozialistischen Denken gar nicht so entfernt zu sein. Die Distanz ging also eindeutig von Seiten des Staates und der Partei aus.
Also wenn ich das erzähle, wo uns das Leben insgesamt auch schwer gemacht worden ist, nicht? Also ich weiß, dass unser Telefon ständig abgehört worden ist. Nachträglich habe ich erfahren, dass also alle Gruppen und Kreisen tatsächlich auch unterwandert waren mit Spitzeln. Das Fatale war noch, dass wir, also unser großes Pfarrhaus zum Beispiel in der Prignitz in Havelberg, genau gegenüber dem Polizeipräsidium war. Und wenn wir immer kamen mit der Familie, wir hatten so einen kleinen Trabanten, wo wir dann mit der sechsköpfigen Familie reingestopft waren, passte aber alles. Und wenn wir dann ankamen abends, dann machte die Polizei immer das Flutlicht an, damit sie eben auch immer alles mitbekam, was bei uns dann passierte. Und in der Uckermark weiß ich, da war das System noch damals gar nicht mit der Fernwahl, sondern da musste man immer über das Amt gehen. Und da haben, wie ich das auch von meinen Eltern gehört habe, all die Telefonistinnen mitgehört und auch mitgeschrieben. Und das war für die natürlich auch interessant, weil nämlich ja meine Eltern vielfach mit dem Westen telefoniert haben, weil ja meine Großeltern in Bremen saßen.
Wie lebten Sie denn damals mit Ihren Geschwistern?
Also ich bin der Älteste, dann habe ich noch eine Schwester, meine Schwester Katrin und dann kommen noch zwei Brüder, Martin und Gunnar.
Wie haben die denn das Leben empfunden? Wie haben sie gelebt?
Also meine Schwester hat, glaube ich, auch sehr vieles mitbekommen, was ich auch mitbekommen habe und meine beiden kleinen Brüder. Wir sind ja dann, als ich 15 Jahre war, aus der DDR ja ausgereist mit allen Schwierigkeiten, die damals dazugehörten. Aber meine beiden Brüder haben zumindest noch Kindergarten und die ersten Schuljahre erlebt und haben diese Repressionen selbst als kleine Kinder erlebt. Ich mache mal ein Beispiel dafür. Mein Vater wurde also immer sehr engmaschig durch die Kreisleitung der SED begleitet. Und mein kleiner Bruder im Kindergarten, der hat gesagt, irgendwann, wir besuchen unsere Oma. Die Kindergärtnerin, wie wir später erfahren hat, hat das weitererzählt. Und nun wusste die SED-Kreisleitung ja, dass meine Großeltern in Bremen wohnen. Und schon stand bei uns einer auf der Matte und sagte, mein Vater, wir haben gehört, sie wollen ausreisen. Damals war das überhaupt noch nicht Thema, aber so zu den Wegen. Das heißt, selbst meine kleinen Brüder im Kindergarten durften nicht frei äußern, was sie wollten. Und wir beiden Großen, meine Schwester und ich, haben das sehr frühzeitig erlebt, so wie meine ganzen Klassenkameraden eigentlich auch, dass man genau wusste, in der Klasse sagt man das, zu Hause darf man das sagen. Da wussten wir, also von kleiner, ich kann mich erinnern, dass selbst in der zweiten und dritten Klasse, die Lehrer haben das auch oft sehr subtil gemacht, nämlich dass sie gefragt haben, welche Sandmännchen habt ihr eigentlich am Abend geschaut? Und wenn die Kinder so harmlos erzählt haben, welche Sandmännchen sie dann gesehen haben, wussten die sofort, die haben Westfernsehen oder Ostfernsehen geguckt. Also das sind schon tief sitzende Erinnerungen, die ich da habe, auch in welchen Parallelwelten man da leben musste damals.
Der sozialistische Schüler hatte sich ja fit zu halten, allzeit bereit, den Arbeiter- und Bauernstaat zu verteidigen. Waren Sie damals auch eher eine Kämpfernatur oder etwas eher vergeistigt?
Man kann sich natürlich vorstellen, wenn man aus einem Pfarrhaus kommt, in dem es musisch zuging, alle meine Geschwister haben Instrumente gespielt, meine Mutter Musikerin, mein Vater studierte Bücher. Wenn man aus solchem Haushalt kommt, dann also ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sportliche Fähigkeiten auch noch mitbringt, relativ gering. Und das war bei mir tatsächlich auch der Fall. Also Sport habe ich ganz gerne gemacht in der Schule. Und wir hatten auch ganz gute Sportlehrer, das muss man auch dazu sagen. Aber es hatte natürlich immer auch so einen militärischen Anstrich. Wenn der Sportunterricht begann, mussten wir abzählen, genauso wie man in der Armee abzählt. Und irgendwann fing es an dann auch mit dem Schießunterricht, also wo wir eine Note bekamen für das Schießen. Und natürlich auch die Manövergeschichten, daran erinnere ich mich auch noch. Es gehörte immer dazu, dass es in jedem Jahr, ich erinnere mich auch, die hatten dann auch wunderbare Titel, Manöver Schneeflocke, so hieß eins. Das war tatsächlich mitten im Winter und dann mussten wir Militär spielen als kleine Pöxe von 10, 11, 12 Jahren. Und da habe ich eine ganz tief sitzende Erinnerung noch. Wir hatten an dem Standort, wo wir wohnten, in Havelberg, eine NVA-Kaserne und die wurden dann für das Manöver abgestellt. Und dann standen wir mitten im Wald, also Havelberg ist wunderbar umgeben von großen Kiefernwäldern. Und da standen wir dann nur, wir kleinen Pöxe von 11, 12 Jahren und ein Soldat neben uns. Und der drückte uns dann so eine Maschinenpistole in die Hand und wir sollten dann abdrücken. Und ich habe das gemacht, habe abgedrückt und ich habe die Wucht dieses Gewehres gemerkt. Und für mich war es klar, Armee, das wird nie was für mich werden. Also allein diese Wucht dieses Gewehrs, das war für mich eine Aussage fürs ganze Leben. Und war mir ganz klar, also das wird nie dein Weg sein.
Ihr Weg war also der musische. Welche Instrumente haben Sie gespielt und was haben Sie gerne gelesen?
Also ich bin eine Leseratte gewesen. Wenn ich aus der Schule kam, habe ich mich auf die Bücher gestürzt. Mein Vater, der ja nur so ungefähr 500 Mark zur Verfügung hatte, wenn der das aus der Sparkasse abholte, war unser erster Familienweg immer in die Buchhandlung, die gleich neben der Sparkasse war. Und da hat mein Vater vielfach Geld gelassen mit großen Bildbänden, Lexika, die er gekauft hat. Und ich habe eine ganze lange Zeit gehabt, wo ich viele Märchenbücher gelesen habe. Also die DDR hat wunderbare Märchenbücher herausgebracht, Märchen aus aller Welt. Und wenn ich aus der Schule kam, war mein erster Weg aufs Bett, bäuchlings und ein Buch vor mir. Und Musik, ja, damit bin ich groß geworden. Wie jeder fängt man oft mit der Blockflöte an. Und ich habe dann aber schnell auf das Blechblasinstrument, nämlich Trompete, umgesattelt und habe wunderbare Lehrer auch gehabt durch die Jahre hindurch. Habe dann natürlich im Posaunenchor einer Gemeinde gespielt, aber auch in einem ganz normalen Orchester. Und im Laufe der Zeit sind es immer mehr Instrumente geworden. Ich habe Klavier noch gespielt, dann kam Saxophon dazu, ganz normal die Gitarre, die man ja zum Begleiten braucht. Und Musik ist für mich so, so wichtig, dass ich auch in meiner Gemeindezeit da einen großen Schwerpunkt mit meiner Frau drauf gesetzt habe. Das war für uns so, wie man das sagt, Aufbaumodell, um Leute zu gewinnen und Leute zu begeistern für die Gemeinde. Wir haben in der Zeit in Ostfriesland 7 Chöre aufgebaut. Ich habe 2 Bands gehabt, mit denen ich auch getourt bin. Eine Band mit Erwachsenen und Band mit Jugendlichen und habe dann noch einen Gospelchor geleitet. Und meine Frau hat sich dann um so was für Ostfriesland sehr typisches Gitarrenchöre gekümmert. Und ja, die haben sich dann um sich selber gekümmert und hat dann was mit Kindern zusammen gemacht.
Kommen wir zu einem nächsten Titel Ihrer Lieblingsmusik.
Mein erstes Instrument war die Trompete. Das fing ganz skurril an, denn in Ermangelung eines Instrumentes bekam ich ein Posthorn. Mein Trompetenlehrer war allerdings so gut, dass er mir von den hohen Tönen bis zu den tiefen Tönen das auf diesem Posthorn beigebracht hat. Das Stück, das wir jetzt hören, verbinde ich mit meinen Eltern, denn ich habe es zu ihrer Silberhochzeit gespielt. In diesem Fall aber spielt jetzt Maurice André. Es nennt sich Concerto für Trompete und ist von Torelli.
Hier würden Sie normalerweise ein Musikstück hören. Aus Gründen des Urheberschutzes und der GEMA kann dies leider nicht mitgesendet werden. Wir bitten Sie, dies zu entschuldigen. Ich will noch einmal einen Blick darauf werfen, auf Ihr Ansehen bei den Klassenkameraden. Sie sind 62er Jahrgang, also die Mauer stand schon, als Sie auf die Welt gekommen sind. Dann kamen Sie etwa 1967, 68 in die Schule. Erinnern Sie sich noch daran?
Also ich habe ja erzählt, dass ich in der Uckermark groß geworden bin und das war wirklich eine richtige Dorfschule, so wie man sie auch vor der Mauer kannte. Trotz sozialistischen Anstrichs und Lehrern, die ja ganz frisch geschult waren in den kommunistischen Dingen und sich da alle Mühe gaben mit den ganzen Schulkollegen, die alle auch im Dorf damals mitwohnten. Und trotzdem hat man als kleiner Pöks dann schon mit 6 Jahren gemerkt, aha, in vielen Dingen, das wird gefördert und auch dann bewertet. Also ich gehörte dann auch relativ schnell zu den Besten der Klasse und in der DDR war ja dieses ständige Loben, so wie man das überall machte, in den Betrieben, in den Kaufhallen, überall gab es ja immer die besten Listen und das wurde in der Klasse auch sehr, sehr stark gefördert. Ich habe später, als ich älter wurde, gemerkt, was das für ein fatales System auch ist, was man da innerhalb sozusagen einer Klasse kaputt machen kann, wenn man dieses System des Herausstellens macht. Je älter ich wurde, desto kritischer war mein Blick auf dieses ganze Schulsystem und ich habe natürlich selber auch gemerkt, ich war also immer Außenseiter. Das war vollkommen klar. Ich war in einer Schule, dann nachher später in der Prignitz, wo viele, viele hundert Schüler waren. Ich war der Einzige, der nicht bei den Pionieren war. Ich war der Einzige, der keine Jugendweihe gemacht hat. Ich war der Einzige, der eben kein Pioniertuch, also das waren ja diese Halstücher, die man trug, ne, die Thälmann-Pioniere, oder so ein FDJ-Hemd trug. Also ich gehörte immer nie dazu. Und die Konsequenz war für mich dann auch relativ bald deutlich, denn ich durfte kein Abitur machen, ne? Also in der DDR war es ja so, dass dann irgendwann die Klassen geteilt wurden. Die einen durften ein Abitur machen und ich fragte unseren Klassenlehrer, ich hatte eigentlich immer einen sehr guten Durchschnitt gehabt und fragte, wie sieht's aus mit dem Abitur? Der guckte mich nur schräg an und sagt, das kannst du vergessen. Das war deutliche Sprache. Das war der Punkt. Meine Eltern und ich sprechen oft noch darüber, wo ich aus der Schule kam und wirklich am Boden zerstört war. Also für mich war so eine Hoffnung, Traum sozusagen, was man auch werden kann mit Abitur. Das war plötzlich kaputt.
Feuerwehrmann, Polizist, Kosmonaut. Was wollten Sie damals werden?
Oh, ich hatte ganz verschiedene Wünsche. Theologie war noch damals ganz, ganz weit fern. Ich wollte was im Bereich der Kunst machen. Also das war mein Traum damals gewesen.
Nochmal kurz nachgefragt. Wann sind Ihre Eltern an die Prignitz gegangen?
Also als ich 7 Jahre alt war, also gerade in der 2. Klasse, sind meine Eltern dann nach Havelberg gezogen.
Sie haben gesagt, in der Uckermark hätten Sie eine glückliche Kindheit gehabt. War die dann in Havelberg vorbei?
Nein, im Gegenteil. Also ich kann sagen, dass meine gesamte Kindheit und Jugend wirklich total fantastisch war. Wir sind nach dem Dorf ja in eine Kleinstadt gekommen, wunderschön gelegen an der Havel und Elbe mit einem großen Dom auf einem großen Berg. Man schaute wunderbar auf die Elbe herunter. Wir wohnten fantastisch. Pastoren haben ja oft große Häuser und das hatten wir auch. Wir hatten so ein Riesenhaus mit einem romanischen, was viele Menschen nicht hatten, mit einem romanischen Weinkeller. Meine Mutter war hellauf begeistert, weil die Kartoffeln da über die Monate wirklich aushielten und überwinterten. Meine Mutter hat viel eingemacht, was eben notwendig war in der DDR. Wir hatten eben auch einen riesengroßen Pfarrgarten, in dem sich die 4 Kinder des Pastors auch austoben durften oder sollten und mussten. Und meine Mutter hat dann Most und alles Mögliche eingeweckt und in diesem romanischen Weinkeller hat das über Jahre hin immer gut gehalten. Wir hatten da wirklich eine wunderbare Kindheit. Meine Eltern allerdings haben uns immer dazu animiert, kein Sonderleben zu leben, sondern tatsächlich auch Pionier- und FDJ-Leben kennenzulernen. Also meine Eltern wollten, dass wir auch diese Seite kennenlernen. Also ihre Devise war, wir können darüber zu Hause sprechen und das auch wieder zurechtrücken. Und von daher habe ich durchaus auch an den Pionierappellen, die also oft morgens vor der Schule stattfanden, auch teilgenommen oder war manchmal eben bei den Veranstaltungen der Pioniere oder FDJler mit dabei. Meine Eltern wollten also, dass wir das auch kennenlernen, dass wir uns da unsere Meinung drüber machen.
Kommen wir zu einem nächsten Titel Ihrer Lieblingsmusik.
Zu den Schauspielern, die meine Familie in der DDR liebte, gehörte auf jeden Fall Manfred Krug, eine Ausnahmeerscheinung in der DDR. Er war nicht nur Schauspieler, sondern auch Sänger. Genauer gesagt, er sang Jazz auf ganz eigene Art und Weise. Manfred Krug übersiedelte in den Westen noch vor meiner Familie und er nahm gleich im Westen auch wieder eine Platte auf. Eine Platte, die ich sehr schätze. Er hat die Texte selber geschrieben. Wir hören jetzt ein berühmtes Stück von Carlos Jobim. Und der Text, den Manfred Krug dazu geschrieben hat, heißt »Das Lied mit einem Ton«.
Hier würden Sie normalerweise ein Musikstück hören. Aus Gründen des Urheberschutzes und der GEMA kann dies leider nicht mitgesendet werden. Wir bitten Sie, dies zu entschuldigen. Der kleine Andreas Czarnowski, die FDJ und die jungen Pioniere. Sie waren nicht offiziell mit dabei, aber sie konnten durchaus teilnehmen.
Ja.
Das hätte ja dazu führen können, dass sie nicht so ein starkes Außenseiterleben hätten führen müssen. Abgesehen davon, dass sie ja auch noch Geschwister hatten.
Also ich hatte natürlich in der Klasse Freunde und einen großen Bekanntenkreis. Also da kann man nicht vom Außenseiter leben. Also das wäre von außen auch nicht sichtbar gewesen. Aber es gab so praktisch eine Grenze, die nicht sichtbar war. Aber wo ganz deutlich war, du bist Christ, ne? Du gehörst zu einer Pastorenfamilie, du bist anders. Also es war äußerlich nicht sichtbar. Ich habe genauso mit allen zusammengespielt. Das war ganz natürlich, aber es gab irgendwie innerliche Grenzen, Themen, über die man miteinander eben nicht sprach, aber wo es deutlich war, wie jeder denkt darüber, ne?
Zurück zu dem Tag, als Sie erfuhren, dass Sie in der DDR kein Abitur machen durften. Was geschah dann?
Also man kann sagen, dass die Rettung war, dass meine Eltern beschlossen, dann einen Ausreiseantrag zu stellen. Das war für meine Eltern eine riesengroße Entscheidung tatsächlich, weil mein Vater ja bewusst auch in der DDR geblieben ist als junger Pastor. Wirklich eine Entscheidung, die ihnen schwer gefallen ist. Und meine Großeltern und ich habe meine Augenkrankheit von meinem Großvater, der eben blind war, die beiden waren weit in den 80ern, also eher schon Ende der 80er. Und meine Eltern fühlten sich wirklich dafür verantwortlich, auch für sie zu sorgen, also was aus ihnen wird.
Die Großeltern aus Bremen, das waren die Eltern?
Meiner Mutter.
Und die Eltern ihres Vaters?
Die lebten da schon lange nicht mehr. Die sind jung gestorben einfach.
War die Tatsache, dass Ihnen das Abitur verwehrt worden war, einer der Gründe für den Ausreiseantrag Ihrer Eltern?
Der Grund ist es bestimmt nicht gewesen. Also der Grund war wirklich ein eher familiärer Grund, also wie man das früher nannte in den Papieren, Familienzusammenführung. Ich bin ja durch meine Eltern sehr geprägt worden, dass wir ein offenes Pfarrhaus hatten. Und an unserem Tisch saßen viele, die man vielleicht als Dissidenten bezeichnen konnte. Ich erinnere mich an Soldaten, die bei der NVA waren und todunglücklich waren, weil sie eher musisch veranlagte Menschen waren. Ich habe auch Bausoldaten kennengelernt und ich glaube, meine Eltern hätten immer gesagt, es gibt immer auch einen Blick nach vorne und du wirst deinen Weg machen. Von daher gab es an dieser Stelle, wo ich wusste, ich werde nicht zum Abitur zugelassen, gab es für mich so einen Knick und wirklich auch so einen Traurigkeitspunkt. Aber ich denke, ich hätte irgendwie versucht, meinen Weg zu machen. Also diese Hoffnung, die haben mir meine Eltern immer mitgegeben. Nee, der eigentliche Grund war wirklich die Familienzusammenführung.
Dem Ausreiseantrag wurde also stattgegeben.
Man muss sich das so vorstellen, der Ausreiseprozess damals ist ja ein sehr, sehr komplizierter gewesen. Das war zu Zeiten, wo noch nicht viele rüber gingen und mit vielen Restriktionen verbunden. Ich habe erst viel, viel später mitgekriegt, was meine Eltern tatsächlich alles machen mussten damals, damit wir rauskommen und überhaupt unsere Sachen mitnehmen können. Bei der Ausreise musste man Unterlagen abgeben, was man alles besitzt. Und das war in dreifertiger Ausführung. Wer hatte schon eine Schreibmaschine? Naja, im Pfarramt gab es so etwas. Aber bei unserem großen Bücherschrank und unseren Bücherregalen mit mehreren tausenden Büchern, die alle, jedes einzelne Buch aufgeschrieben werden musste, mit Autor, mit Verlag, hätte das wirklich Monate gedauert. Und glücklicherweise hat unsere Sekretärin damals im Pfarrbüro gesagt, ich helfe euch mit. Und mein Vater hat in weiser Voraussicht angefangen, Monate vorher alles aufzuschreiben. Und das war unsere Rettung, dass wir eben ganz viel von unseren Sachen mitnehmen konnten. Denn als die Ausreise kam, die Genehmigung, mussten wir innerhalb von 5 Tagen raus. Und wer kriegt innerhalb von 5 Tagen schon einen Möbelwagen? Wer kriegt innerhalb von 5 Tagen seine Sachen geordnet? Das dürfte sehr, sehr schwierig sein. Also wir wurden, nachdem die Genehmigung kam, innerhalb von 2 Tagen staatenlos gemacht. Dann waren wir staatenlos. Aber da vorher war es noch für meine Schwester und mich sehr dramatisch, denn wir wurden beide unabhängig voneinander. Ich weiß noch wie heute, ich hatte Physik in der ersten Stunde und der stellvertretende Rektor klopfte an die Tür und holte mich aus der Klasse heraus. Ich dachte, ich kriege jetzt die Nachricht. Ich hatte mich nämlich beworben für eine musikalische Sonderschule. Ich dachte, das wird's jetzt sein und jubelte innerlich schon so ein bisschen. Stattdessen fand ich mich dann vor einem 6-7-köpfigen Gremium vor, wie sich herausstellte, also Leute von der Stasi, das habe ich später erfahren, dann vom Direktorat und von der Kreisleitung. Und das ganze Gespräch diente dazu, mich als 15-Jährigen abzubringen davon, mit meinen Eltern in den Westen zu gehen. Also die versuchten alles, mich zu überzeugen, dass ich da bleiben soll. Was die nicht wussten, war Folgendes, dass wir nämlich mit unseren Eltern vorher riesige Streitgespräche hatten. Meine Schwester und ich wollten nämlich nicht in den Westen. Und da können Sie mal sehen, wie tief die Pädagogik der DDR bei uns funktioniert hat. Obwohl wir also ein Korrektiv im Elternhaus hatten, haben die uns ja in der Schule jeden Tag rauf und runter erzählt, im Westen sind die Terroristen, die schießen euch so ab. Im Westen sind die Kapitalisten, die machen euch fertig. Und irgendwie hat das auch seinen Grund bei uns gefunden und so stritten wir mit unseren Eltern. Aber meine Schwester und ich haben uns später gesagt, in dem Moment, wo wir da auf dem Stuhl saßen vor diesem Gremium, war uns klar, jetzt kein falsches Wort, sonst ist alles gefährdet.
Das war dann demnach so 1977. Eine erste Annäherung der beiden deutschen Staaten hatte ja schon stattgefunden. Der Grundlagenvertrag zum Verhältnis DDR-BRD war unterschrieben. Die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit tagte. Dennoch grenzte sich die DDR unter Honecker weiter ab. 1974 distanzierte sie sich in ihrer geänderten Verfassung von einer deutschen Nation. Und ihr Möbelwagen kam. Konnten sie wirklich alles mitnehmen?
Also ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die Szenerie unseres Umzugs. Es war ein Freitag und wir hatten gleich zwei, drei Uniformierte, die bei uns verteilt waren im Haus. Zwei oben, die also Dinge noch kontrollierten, die wir haben. Ich erinnere mich, dass wir unsere Briefmarkensammlung aufmachten und die hatte bereits mein Großvater schon angefangen. Und wir stießen auf den ersten Seiten auf Briefmarken aus der Nazi-Zeit. Die beiden Soldaten schauten sich an und war ganz deutlich, was machen wir damit denn jetzt? Ne? Letztendlich ist die Briefmarkensammlung durchgegangen und so war es eben bei vielen anderen Gegenständen auch noch. Und unten war der nächste Uniformierte, da stand der Möbelwagen, der also genau darauf achtete, dass wir keinen da in unsere Möbel einschleusten. Allerdings haben wir auch viele Möbel dagelassen, hinterher das auch sehr bereut, weil es alles eben so schnell gehen musste. Unser Möbelwagen, als der ankam, war ordentlich durchwühlt an der Grenze nochmal. Also die haben schon, was sie machen konnten, auch ordentlich uns da noch schikaniert an der Stelle.
Also immerhin hatten sie gleich ein neues Zuhause in Bremen.
Das war wirklich das Glückliche, dass wir unsere Großeltern bzw. die Eltern meiner Mutter ja in Bremen hatten. Mein Großvater war blind. Er war ein sehr erfolgreicher Klavierstimmer in Bremen. Der hat in den großen Häusern, also in der Glocke, gestimmt und hatte sich als Blinder ein eigenes Haus erarbeitet. Und in dieses Haus zogen wir dann, also die sechsköpfige Familie. Meine Großeltern hatten also ein Haus mit mehreren Etagen und oben wohnten eben auch noch andere Leute. Also meine Großeltern hatten schon ordentlich zu tun mit dieser großen Familie. In Bremen bin ich dann kurz noch zur Schule gegangen, weil meine Eltern dann natürlich auch suchten nach einem Gymnasium, das auch Russisch unterrichtet, denn ich bin ja in der ersten Fremdsprache mit Russisch groß geworden. Das fanden wir in dem ja etwas linkeren Staat Bremen dann tatsächlich auch. Aber dann fand mein Vater in der Nähe von Wolfswede seine Fahrstelle und dann bin ich zur Schule in Ostdeutsch-Scharmbeck gegangen.
Sie haben vorhin erwähnt, was man Ihnen über die Kapitalisten im Westen gesagt hat. Nun wurden Sie aber doch wohl recht gut aufgenommen. War das verwirrend für Sie?
Wenn ich Leuten erzähle, so von diesen Übergängen damals, dann sage ich immer, das war für uns alle ein absoluter Kulturschock. Also ich kann es gar nicht in anderen Worten fassen. Es war ein Kulturschock in jeglicher Hinsicht. Wenn ich das schildere, die erste Szenerie, mein erster Tag in der Schule, also in Bremen, ich komme in eine Klasse. Erstmal sehe ich einen Lehrer, der lange Haare hat. Der trägt einen schlapprigen Wollpullover. Ich war schon erstmal von diesem Anblick meines Klassenlehrers vollkommen überfordert an der Stelle. Und dann ging es in die Klasse und der Lehrer schwäbelte da obendrein. Das war für mich die nächste Herausforderung. Das hatte ich noch nie gehört. Eher des Berliner. Ich habe ja auch selbst Berliner damals. Und dann stellte mich der Klassenlehrer vor und sagte, hier ist euer neuer Schüler, der kommt aus der DDR. Und dann hörte ich aus ungefähr 30 Mündern, oh, also das war eine Beschwerde. Ich bin da erst später drauf gekommen, warum die sich alle beschwert haben, denn neben mir waren vor mir schon zwei andere aus der DDR gekommen, die eben auch teilweise geflüchtet, teilweise eben legal dann auch über die Grenze gekommen waren. Und der erste Unterricht, ich sitze kaum 10 Minuten, haut mich mein rechter Nachbar an und sagt, hier, willst du einen Schluck Cola haben, und reicht mir eine Büchse Cola hin. Auch das wäre in meiner Klasse in der DDR absolut nicht möglich gewesen. Ich hatte dann natürlich dankend abgelehnt, weil ich mich nicht gleich blamieren wollte in der Klasse. Aber es herrschte sowieso ein Durcheinander, was für mich auch ungewohnt war. Und als er dann mit seiner Büchse fertig war, nahm er sie im großen Schwung und schmiss sie hinter sich, und die Büchse flog dann hinter den hinter uns stehenden Schrank. Also allein dieser erste Schultag war für mich ja ein absoluter Kulturschock.
Vielen Dank, Pastor Czarnowski, für heute. Wir werden das Gespräch sehr gerne fortsetzen und dabei natürlich auch Ihre Schulzeit im Westen, das Studium und den Eintritt in Ihr Berufsleben aufgreifen. Und dann natürlich... Sie verloren ihren Sehsinn.
Der noch Blindenseelsorger der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers und künftiger Leiter der Hildesheimer Blindenmission, Pastor Andreas Czarnowski.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Es folgen die Servicemeldungen in Ihrem BVN-Radio.
Alexa hilft beim Hörfilm finden. Das Angebot an Hörfilmen steigt kontinuierlich. Die Funktion Hörfilm ist eine sprachbasierte Anwendung des DBSV für das Amazon-Gerät Alexa. Die Anwendung wurde in Kooperation mit Amazon und den Sendern ARD, ZDF und Arte sowie der Digitalagentur Baito umgesetzt. Damit finden blinde und sehbehinderte Menschen auf einfache Weise die Inhalte mit Audiodeskription der öffentlich-rechtlichen Sender. Über die Funktion kann man die Hörfilmfassungen aktuell laufender Filme und der Filme in den Mediatheken der beteiligten Sender suchen und sie sofort abspielen. Mit einfachen Sprachbefehlen wie Alexa, öffne Hörfilm und Alexa, suche nach Krimis, können nun auch die Menschen Filme erleben, die sonst den Zugang nicht finden. Menschen mit Behinderung schreiben über sich. Bereits zum dritten Mal ruft der Geest Verlag in Vechta Menschen mit Behinderung zur Mitwirkung an einem Buchprojekt auf. Sie können Texte für den dritten Bobs 59 Literaturwettbewerb einreichen, die zum Thema bittersüße Wirklichkeit passen. Erfahrungen und Erlebnisse aus dem Alltag, gerne auch unter den speziellen Bedingungen der Corona-Zeit, sind gefragt. Formal gibt es außer einer Maximallänge von 5 Textseiten keine Begrenzung. Einsendeschluss ist Anfang Juni 2021. Die vollständigen Teilnahmebedingungen können Interessierte erfragen unter info@geest-verlag.de. Telefon 04447856580. Neues Tastbuch für Kinder. Das neue Buch Carlas größter Wunsch von Anja Küpers ist das erste Tastbuch für blinde Kinder mit Buki-Hörstiftfunktion. Dank des Spezialstiftes ist diese Geschichte nicht nur zum Fühlen, sondern auch zum Hören. Auf 22 liebevoll gestalteten Seiten können kleine und große Bücherwürmer gemeinsam mit Carla Geburtstag feiern und herausfinden, welche besondere Überraschung sich Tante Sabine für Carla ausgedacht hat. Das Kinderbuch umfasst 22 Seiten mit Tastbildern. Der Text ist sowohl in Schwarz als auch in bunter Breitschrift zu lesen. Nicht zu vergessen die Audiocodes, die mit einem Buki-Hörstift lesbar sind. Der Hörstift ist nicht enthalten. Das Buch wird für Kinder ab 3 Jahren empfohlen. Die Schutzgebühr beträgt 50 Euro. Es kann bestellt werden unter bestellungen@dbsv.org. Weitere Infos zu den DBSV-Kinderbüchern gibt es im Internet unter www.kinderbuch.dbsv.org. Blip Hörtipp. Marktreport. Mit maßgeblicher Unterstützung der Stiftung Warentest gestaltet die ATZ jeden Monat 3 Stunden mit Berichten über Waren- und Dienstleistungstests sowie zu weiteren Themen für Verbraucher, Kunden, Mieter, Bankkunden, Kreditnehmer und so fort. Kostenlose Hörprobe als Daisy-CD. Download-Link per Mail oder im Daisy-Online-Zeitschriftenregal bei ATZ Hörmedien. E-Mail atz@blindenzeitung.de. Telefon 0251 71 99 02. Kanupaddeln, neu in Wilhelmshaven. Das speziell ausgestattete Boot ist barrierefrei und mit 2 entsprechenden Ausbildern konnten bereits Probefahrten durchgeführt werden. An dieser Tour im Binnenhafen hatten nach einem Pressebericht 6 Personen mit Bewegungseinschränkungen teilgenommen. Ab 2021 soll dann auch die Einrichtung für Rollstuhlfahrer sowie für Blinde und Sehbehinderte möglich sein. Ein Schnupperkurs wird im Mai nach Vereinbarung angeboten. Wer also Interesse hat, Stand-up-Paddeln kennenzulernen, kann sich bei Wolfgang Noltemeier unter der Telefonnummer 04421 60 76 5 melden.
Alle Infos und Adressen erfahren Sie auch beim Blinden- und Sehbehindertenverband BVN und seinen Regionalvereinen bei Ihnen vor Ort. Die BVN in Hannover erreichen Sie unter Telefon 0511 51 040. Außerdem im Internet unter www.blindenverband.de.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Deutschland 12 Punkte. Germany 12 Points. Allemagne 12 Points. So hört sich der Traum vom vorderen Platz beim Eurovision Song Contest an. Den Sangeswettbewerb gibt es seit den 50er Jahren. Und für Deutschland fühlte er sich immer wie ein wenig Achterbahnfahren an. Denn das Leben ist ja nicht immer ein Wunschkonzert. Und so gab es manche hintere und sogar letzte Plätze. Aber es gab auch wunderschöne Siegesmomente. Nun gibt's das große Musikerlebnis auch speziell für blinde und sehbehinderte Menschen. Mehr dazu im Gespräch mit dem Jugendreferenten des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes Rainer Delgado.
Einen Namen hat das Kind noch nicht. Vielleicht bräuchte man also erst einmal einen Namenswettbewerb für das Ereignis. Gesangswettbewerb für sehsinneseingeschränkte Menschen wird es wohl nicht heißen, folgt man dem DBSV-Jugendreferenten Rainer Delgado.
Wir sind da noch in Verhandlungen mit der EBU, der European Broadcasting Union, und die wollten nicht, dass wir ihn Euro Low Vision Song Contest nennen, und unser Plan ist jetzt International Low Vision Song Contest.
Zeit zum Nachdenken über das Leben, besonders in Zeiten von Corona. Das war wohl auch hier das Ei, aus dem dieses Küken schlüpfte.
Es ist eine Chance, also es ist eigentlich ein Vorteil von Corona. Also wir hatten mit Views International, das ist so ein internationales Netzwerk für Jugendarbeit mit Blinden und Sehbehinderten, im November Zoom-Konferenzen zum Thema, was machen wir denn nächstes Jahr so alles? Und dann hatte jemand die Idee, man könnte doch was mit Musik machen, und persönliche Treffen sind ja im Moment noch nicht angesagt. Und das war dann irgendwie meine Idee, da lass uns doch einen Song-Contest machen in virtueller Form.
Da die Pandemie gerade der sogenannten Digitalisierung einen Kraftschub gibt, läuft mehr und mehr über Rechner, Bildschirme, Kamera, Mikro, Lautsprecher online über das Internet. So erspart man sich einen Riesenaufwand und Kosten. Hat keine Reisen, Hotelaufenthalte, braucht keinen Saal und all die Organisation darum herum.
Virtuell geht das halt mit einem sehr kleinen Budget. Wir müssen keine großen Anträge stellen. Und seitdem wir das jetzt vorbereiten, finden das immer nur alle gut.
So geht denn alles auch enorm fix. Das Finale als Online-Show über die Plattform Zoom und als Stream über YouTube findet schon am 21. Mai statt. Derzeit sind bereits 12 Länder mit am Start. Es könnten aber sogar noch ein paar dazukommen, glaubt Delgado.
So dass das also wirklich eine große Sache wird.
Allerdings, vorher gilt es natürlich noch, sich im nationalen Wettbewerb einen Platz fürs Finale zu sichern. Die deutsche Runde geht am 7. Mai über die virtuelle Bühne. Wie üblich gilt, dabei sein ist alles. Fragt sich nur, was braucht's dazu? Natürlich ein Musikstück mit Siegchancen und zu dem Klang auf jeden Fall Gesang. Das Stück, also entweder der Text- oder Musikteil, muss von einem blinden oder sehbehinderten Teilnehmenden selbst geschrieben worden sein. Und mindestens einer der Musizierenden ist Sehsinnes eingeschränkt. Auf Treu und Glauben. Ein Schwerbehindertenausweis muss nicht ins Bild gehalten werden.
Also wenn die Leute uns versichern, dass sie wirklich blind bzw. sehbehindert sind, dann reicht uns das.
Wichtig, die Maximallänge des Liedes beträgt 4 Minuten. Es darf eigens hierfür komponiert und eingespielt oder aber auch schon einmal veröffentlicht worden sein, sagt DBSV-Jugendreferent Delgado.
Wir brauchen also Einreichungen, die wir bei dem YouTube-Stream dieser Show, also sowohl der deutschen Vorausscheidung als auch der Finalshow, als Video streamen können. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall was, was man hören kann, also den eingereichten Song natürlich. Der kann live aufgenommen sein, das kann aber auch eine Studioaufnahme sein, das kann super professionell sein, aber auch einfach mit dem Smartphone aufgenommen. Und wir brauchen irgendwas an Bildmaterial, das heißt entweder ein Video einer Live-Aufnahme oder ein anderes Video, das zu diesem Song gehört oder das die Akteure da zeigt, Fotos oder auch ein Video, das zum Song passt, also im Sinne eines Musikvideos. Und auch Fotos, möglichst auch von den Beteiligten, das kann aber auch von Dingen sein, die in dem Song vorkommen. Oder aus der Stadt, wo diejenigen herkommen. Also wir brauchen Ton- und Bildmaterial.
In der Show selbst stellen die ModeratorInnen alle Teilnehmenden zunächst in einem kurzen virtuellen Interview vor, bevor ihr Beitrag eingespielt wird.
Und es gibt ein Online-Voting, also sowohl in der deutschen Vorausscheidung als auch im Finale über Internet. Das heißt, man sollte es sich nicht mit all seinen Freunden verderben, weil man braucht dann auch Leute, die für einen voten.
Natürlich wollen die Organisatoren, DBSV Jugendclub und Views International das Erringen der Siegeskrone auch belohnen, verspricht Delgado.
Wir rufen im Moment auch blinde und sehbehinderte Kunstschaffende auf, eine Trophäe zu gestalten. Also man kann dann uns Ideen für eine Trophäe einreichen und wir werden dann eben eine Idee auswählen, die sich dann auch bis Mai realisieren lässt. Und dann würde der Gewinner oder die Gewinnerin dann eben eine Trophäe bekommen.
Neben der Ehre des Sieges gibt's dann also auch ein virtuelles Krönchen für die MusikerInnen auf dem Sangeströnchen. Mitzumachen und zuzuhören lohnt sich also. Und vielleicht heißt es ja am Ende doch ein paar Mal.
And finally, 12 points goes to Germany.
Der International Low Vision Song Contest. Den Deutschlandentscheid hören Sie am 7. Mai. Und das internationale Finale findet statt am Freitag, dem 21. Mai. Zu sehen ist der Musikwettbewerb auf dem YouTube-Kanal des DBSV Jugendclubs. Und auch Orsicht Radio überträgt live unter www.orsicht-radio.de. Mehr Infos gibt's auf der Internetseite des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes unter www.dbsv.org/elsc.html. Alle Videos sowie die Liste der am Musikstück Beteiligten sollten beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband DBSV eingesendet werden. Fragen wie auch die Bewerbung geht an Alice Rollet, geschrieben Roulette, unter a.rollet@dbsv.org. Einsendeschluss für die Bewerbung ist der 23. April 2021.
Es folgen die Servicemeldungen in Ihrem BVN-Radio.
Europäischer Rechtsakt zur Barrierefreiheit in deutsches Recht umsetzen. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband DBSV wie der Deutsche Verband der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf begrüßen das Umsetzen des European Accessibility Acts EAA in deutsches Recht. Die sogenannte Barrierefreiheitsanforderung für Produkte und Dienstleistungen sei aber schwer verständlich formuliert und bleibe teilweise hinter den Anforderungen des EAA zurück. Die beiden Verbände fordern daher zum Umsetzen des EAA in deutsches Recht bis Ende Juni nächsten Jahres den Prozess zu ergänzen. So sollen Menschen mit funktionalen Einschränkungen in den Anwendungsbereich des Gesetzes einbezogen werden. Regeln für Verkehrsdienstleistungen müssten für den Regional-, Stadt- und Vorortverkehr gelten. Der Anwendungsbereich muss auf beruflich genutzte Produkte und Dienstleistungen erweitert werden, wo dies ohne wesentliche Mehrbelastung für die Wirtschaft möglich ist. Der Nutzen barrierefreier Produkte und Dienstleistungen sei stärker zu betonen. Außerdem seien vorgesehene Übergangsfristen für digitale Dienste abzukürzen, generell das Umsetzen der Maßnahmen stärker zu kontrollieren sowie eine niedrigschwellige und effektive Schlichtungsmöglichkeit einzuführen. Forderungskatalog zur Inklusion an neue Sozialministerin in Niedersachsen. Der Präsident des Behindertensportverbandes Niedersachsen und Sprecher des Forum Artikel 30 hat der neuen niedersächsischen Sozialministerin Daniela Behrens einen Forderungskatalog übergeben. Inklusion sei ein Grundrecht für alle und keine Gefälligkeit. Statt einer gesellschaftlichen Rolle rückwärts wolle man gemeinsam eine inklusive, offene Gesellschaft gestalten und ausbauen, betonte Karl Finke. Menschenrechte müssten selbstverständlich auch in Ausnahmesituationen wie der Corona-Pandemie gelten. Das Forum Artikel 30, ein Zusammenschluss von 7 niedersächsischen Organisationen, darunter auch der BVN, engagiert sich für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, vornehmlich in den Bereichen Kultur, Freizeit und Sport und durch Querschnittsthemen wie Barrierefreiheit sowie Teilhabe auch darüber hinaus. Aktion Mensch unterstützt Protesttag mit Förderung und Aktionsmitteln. Die Aktion Mensch fördert den Aktionstag für Menschen mit Behinderungen am 5. Mai. Hierzu gibt es auch Aktionsmittel. Das diesjährige Motto lautet: Deine Stimme auch für Inklusion. Mach mit. Und ist ein Aufruf, Teilhabebarrieren sichtbar zu machen und Menschen mit Behinderung dabei zu unterstützen, sich für ihre Rechte einzusetzen, heißt es bei der Aktion Mensch. Daher unterstützt sie Aktivitäten hierzu, die in der Zeit vom 24. April bis 9. Mai stattfinden und bietet kostenlose Aktionsmaterialpakete an. Das Ziel des sogenannten Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ist, auf die Situation von Menschen mit Behinderungen in Deutschland aufmerksam zu machen und sich dafür einzusetzen, dass alle Menschen gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben können. Mehr Infos finden Sie im Internet unter www.aktion-mensch.de/was-du-tun-kannst. /Aktionstag-5-Mai.html. Adressen für alle Fälle. Rehardat überarbeitet. Rehardat hat seine Adressdatenbank überarbeitet und mit neuem Layout, erweiterten Inhalten und für mobile Endgeräte optimiert. Wer also Adressen von passenden Ansprechpartnern sucht, hat hier gute Chancen, fündig zu werden. Rehardat bietet nach Themen sortiert über 13.000 Kontaktangaben von Dienstleistern, Organisationen, Beratungsstellen, Rehabilitations- und Bildungseinrichtungen sowie Anbieter inklusiver Beschäftigungsmöglichkeiten. Dazu informiert die Datenbank über die Aufgaben und Angebote der jeweiligen Stelle. Zu jeder Adressgruppe finden sich inhaltlich passende Angaben aus den anderen Rehardat-Portalen, beispielsweise Literatur, Fallbeispiele und Forschungsprojekte. Zusätzlich neu ist der Punkt Erstanlaufstellen. Aufgeführt wird eine Auswahl der wichtigsten Erstanlaufstellen rund um Behinderung, Schwerbehinderung und Rehabilitation. Die genannten Organisationen und Stellen spielen eine besondere Rolle bei der Beratung zu Fragen der sozialen und beruflichen Teilhabe oder besitzen eine Lotsenfunktion im Behinderten- und Sozialrechtssystem. Als weiterer neuer Service wurden die Angaben zu den Inklusionsbetrieben ausgebaut. Neben den Adressen und einer komfortablen Branchensuche bietet die Rubrik ausführliche Informationen zum Auftrag, zu Zielgruppen und zur Gründung von Inklusionsbetrieben. Die Datenbank erreichen Sie über den Link www.rehadat-adressen.de. Televortrag zu NON24. Zur Schlaf-Wach-Rhythmusstörung NON24 gibt es einen Televortrag. Der Televortrag ist ein Service der Firma Wanda Pharmaceuticals Germany GmbH und richtet sich an Betroffene und Menschen, die Interesse an dem Thema NON24 haben. Für den Televortrag können Sie sich bequem von zu Hause aus einwählen. Im Anschluss daran haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. NON24 ist eine regelmäßig wiederkehrende Schlaf-Wach-Rhythmusstörung, die bei völlig blinden Menschen sehr häufig auftritt. NON24 äußert sich vor allem in Schlafproblemen während der Nacht und extremer Müdigkeit am Tag. Die Vorträge finden einmal pro Monat jeweils von 18 bis 19 Uhr statt. Die nächsten Termine am 12.04., 10.05., 14.06., 12.07., 13.09., 11.10., 8.11. und 13.12. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 0800 633 89 6636. Mehr erfahren Sie unter www.non-24.de.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Wir lassen Sie zu Wort kommen, ungefiltert. Oder, um es mal salopp zu sagen, du bist gefragt, sag, was du denkst, in 90 Sekunden. Es sind deine 1,30, also deins 30.
Heute Sascha Paul, Vorsitzender des Regionalvereins Nordost im BVN.
Wissen, Wissen, Wissen. Es gibt so viele Möglichkeiten heute, sich zu informieren, ob über das Internet oder, was mich im Moment noch sehr fasziniert, mit Podcasts. 5 Jahre bin ich nun dabei und habe schon so viele Podcasts auf dem Wege gesammelt, aus den Bereichen Technik, Management, Lifestyle oder auch Meditation, in deutscher und englischer Sprache. Es gibt so viele, dass ich mittlerweile gar nicht mehr hinterherkommen würde. Ich müsste den ganzen Tag hören und mich damit beschäftigen. Aber irgendwann ist dann auch mal gut. Ja, auf dem Crosstrainer, beim Sport machen optimal, beim Staubsaugen, dann ist es manchmal schwer zu verstehen. Und leider unter der Dusche habe ich auch noch keine wasserdichten Kopfhörer gefunden. Aber wer weiß, das kommt vielleicht auch noch. Denn das tue ich am liebsten mit Kopfhörern hören. Mit dem Lautsprecher finde ich es immer ein bisschen anstrengend. Eine kleine Warnung aber. Wenn man Kopfhörer aufhat, die den Schall von außen abschotten, dann kann das schon mal ein bisschen schwierig werden, wenn man als blinder Mensch durch die Wohnung läuft. Da ist das Anecken an Möbeljahr und Wänden garantiert. Also ganz viele verschiedene Möglichkeiten, macht mir sehr, sehr viel Freude und bringt mir alle Informationen, die ich so brauche, direkt ins Haus. Ja, ich bin dann mal eben weg, wieder zum Podcast hören. Sascha Paul, tschüss.
Wenn Sie gerne auch einmal im BVN-Radio zu Wort kommen wollen, sehr gut. Wenden Sie sich gerne ans BVN-Radio und nehmen Sie kein Blatt vor den Mund. Wir lassen Sie hören, wenn Sie von sich hören lassen. Mehr Infos erhalten Sie über podcast@blindenverband.de oder beim BVN unter Hannover 0511 51040.
Es folgen die Servicemeldungen in Ihrem BVN-Radio.
Servicenummern der Deutschen Bahn auf Festnetznummern umgestellt. Die Deutsche Bahn DB stellt ihre Service-Hotlines auf Festnetzrufnummern um. Ab dem 1. April erteilt die DB ihren KundInnen sämtliche telefonische Auskünfte zum Festnetztarif. Außerdem führt die DB die am häufigsten nachgefragten Auskünfte in einer Hotline zusammen und navigiert die Reisenden noch gezielter zu den Servicemitarbeitenden, die sich um das individuelle Anliegen am besten kümmern können. Über die neue zentrale Service-Hotline erhalten Reisende ab April sowohl Auskünfte über Fahrpläne und Tickets als auch Informationen über weitere Serviceleistungen und zur Bahncard. Ein Anruf bei den bisherigen Service-Hotlines nach der Umstellung verursacht keine weiteren Mehrkosten. Die DB verweist per automatische Ansage auf die neue Rufnummer. Ab 1. April 2021 erreichen Sie die DB unter folgenden Nummern. Servicenummer der DB, Telefon Berlin 030 29 70. Rund um die Uhr Auskünfte über Bahnpreise und Fahrpläne, Informationen über die Serviceleistungen der Deutschen Bahn und zur Bahncard. Mobilitätsservicezentrale, Telefon Berlin 030 652 128 88. Kontakt für die Planung barrierefreier Reisen. Servicecenter Fahrgastrechte. Telefon Berlin 030 586 020 920. Information zu Fahrpreiserstattungen im Rahmen der EU-Fahrgastrechteverordnung. Fundservice. Telefon Berlin 030 586 020 920. 9. Im Zuge oder Bahnhof verlorene oder gefundene Gegenstände melden. Offsite-Seminar, Papierkram selbstbestimmt mit Behörden und Dokumenten umgehen. Das Seminar macht Sie gratis, fit in den folgenden Bereichen. Briefe korrekt schreiben und eigenhändig adressieren, Briefe unterschreiben, Briefe passend für Fensterumschläge falten und kuvertieren, Rechte und Pflichten bei Behördenpost, verbindlich mündliche Anträge stellen, Post scannen und speichern, Dokumente aufbewahren und wiederfinden, E-Mails in Outlook organisieren und verwalten. Das Offsite-Seminar findet an zwei aufeinander aufbauenden Terminen statt. Erste Einheit Donnerstag, den 15.04.2021. Zweite Einheit am Donnerstag, den 22.04.2021, jeweils von 17 bis 19 Uhr. Das Seminar nutzt die Konferenzplattform Zoom. Wer sich anmeldet, erhält vorab eine E-Mail mit einem Einladungslink. Damit kann dem Meeting am Desktop oder per Smartphone beigetreten werden. Vorab stellt offsite.de Infomaterial zum Seminar bereit. Das Seminar ist gratis. Anmeldung bis zum 12. April unter E-Mail r.sandberg@dbsv.org im Betreff das Stichwort Papierkram angeben. Hörfilme mit Alexa. Anleitung via Podcast. Ab sofort ist auf der Serviceseite von hörfilm.info unter dem Link zum Hörfilm-Skill ein Podcast zum Hörfilm-Skill des DBSV zu finden. Die DBSV-Mitarbeiter Jan Meuel und Felix Högel führen im Interview in die Funktionen und die Nutzung des Skills ein. Die Serviceseite bietet weitere Informationen zum Thema Sprachassistenten und dem Hörfilm-Skill. Der Hörfilm-Skill ist eine sprachbasierte Anwendung des DBSV für Amazon Alexa, die in Kooperation mit Amazon, den Sendeanstalten ARD, ZDF und Arte sowie der Digitalagentur Baito umgesetzt wurde. Mit dem Hörfilm-Skill finden blinde und sehbehinderte Menschen auf einfache Weise die Live- sowie On-Demand-Inhalte mit Audiodeskription der öffentlich-rechtlichen Sender und können sie sofort abspielen. Fragen, Kritik und Verbesserungsvorschläge zum Hörfilmskill können Sie gerne an hörfilm@baito.com richten. Anmerkung: Hörfilm mit OE. Fortbildung. Vertrauensleute tauschen sich aus. Betriebliche Vertrauensleute für die Belange von Menschen mit Schwerbehinderungen finden einen Raum zu Erfahrungsaustausch und gegenseitiger Unterstützung bei den Seminaren des Vereins Bildung ohne Barrieren BOB. Dazu werden aktuell rechtliche Grundlagen für die Arbeit vermittelt. Das Seminar findet statt vom 10. bis 14. Oktober 2021 und ist jetzt öffentlich ausgeschrieben. Mehr Infos im Internet unter www.bildung-ohne-barrieren.de. NDR-Sendung Visite zum Thema Makuladegeneration. Am Anfang fällt das Lesen schwer, Konturen an Häusern oder Dingen in der Wohnung verschwimmen. Im Blickfeld sieht man verschwommene Flecken, gar Löcher. All diese Symptome sind Ausprägungen der Makuladegeneration. Die AMD, altersbedingte Makuladegeneration, kommt schleichend. Sie ist in Deutschland die häufigste Ursache von Erblindungen im Erwachsenenalter. Der wichtigste Teil der Netzhaut wird hierbei zerstört, sodass scharfes Sehen nicht mehr möglich ist. Im schlimmsten Fall droht eine vollständige Erblindung. Die Sendung Visite zeigt auf, welche Therapiemöglichkeiten es gibt. Mit Medikamenten, gezielter Ernährung und kleinen Eingriffen kann man die Erkrankung bei frühzeitiger Behandlung verzögern, manchmal ihr Fortschreiten sogar über längere Zeit stoppen. NDR-Sendung Visite, Folge 12, 2021. Sie können die Sendung in der NDR-Mediathek abrufen oder unter www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/makuladegeneration-erkennen-und-behandeln.makuladegeneration102.html. BVN bei Facebook. Neben dem Dachverband Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen sind mittlerweile auch zwei seiner Regionalvereine mit eigenen Seiten bei Facebook vertreten. Nach dem Regionalverein Südost-Niedersachsen zeigt sich neuestens auch der Regionalverein Nordost-Niedersachsen auf Facebook präsent, um Neuigkeiten, Infos, aber auch Themen aus dem Bereich Blindheit und Sehbehinderung darzustellen. Damit ergänzen Verband und Regionalvereine ihre Kommunikationskanäle wie Infotelefon, eigene CDs, die Zeitschrift Gemeinsam sowie das BVN-Radio. Wilhelm Marhauer Haus WMH, es geht voran. Auf dem Gelände des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen, BVN, in Hannover-Kirchrode schreiten die Bauarbeiten voran. Dort entsteht das neue Wilhelm Marhauer Haus. Der Neubau der Prosenis GmbH, einer BVN-Tochtergesellschaft, soll zum Frühjahr 2022 fertiggestellt sein. Dann bietet das Haus 36 Wohnplätze für blinde, seh- oder mehrfachbehinderte Menschen. Damit wird das Gebäude zwar kleiner als das bestehende WMH aus den 60er Jahren sein, aber auch deutlich moderner. Der Altbau wird dagegen zu einem Verwaltungsbau für den BVN sowie andere interessierte Mieter umgebaut. Auch der benachbart gelegene Paritätische Niedersachsen könnte in das künftige Bürohaus umziehen. Aktiv und entschleunigt. Urlaub mit Anderssehen. Der Spezialreiseveranstalter Anderssehen organisiert Reisen für blinde und sehbehinderte Menschen mit entschleunigter Atmosphäre und kleinen Gruppen. Das aktualisierte Angebot für 2021 enthält beispielsweise Aktivferien mit Paddeln und Rudern wie die Wikinger, ein ganzheitliches Seetraining oder gemütliche Ferien am Peenestrom mit Pak-Poi-Spielen wie die Maori. Dabei wird mit Schnurbällen Beweglichkeit und Koordination gefördert. Mehr Infos gibt Susanne Hahn unter Telefon 04721 699 8567 sowie per E-Mail unter hahn@anders-sehen.de oder im Internet unter www.anders-sehen.de. Blip-Hörtipp. Freundinnen. Beruf und Familie, Küche und Karriere. Die Themen in den Frauenzeitschriften sind so vielfältig wie der Alltag. Wie in den Frauenmagazinen am Kiosk geht auch die Hörzeitschrift Freundinnen weit über die Themen Mode und Haushalt hinaus. Beruf und Gesundheit, Liebe und Politik sind ebenso beliebte Themen.
Außerdem gibt das Magazin seinen Hörerinnen ein Forum zum Gedankenaustausch. Kostenlose Hörprobe als Daisy-CD, Download-Link per Mail oder in Ihrem Daisy-Online-Zeitschriftenregal bei ATZ Hörmedien. E-Mail atz@blindenzeitung.de oder Telefon 0251 71 99 02.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Ostern, das Fest, welches der Idee der Auferstehung bei den Christen zu Weltruhm verholfen hat. Manch einer, vielleicht auch mit etwas schrägem Humor, mag aber auch an nicht verkaufte Schoko-Weihnachtsmänner denken, die einmal eingeschmolzen, als Osterhasen wieder auferstehen. Wieder andere denken an bunte Eier und den Frühling, an wärmere und vielleicht ein paar freie Tage. Wie auch immer man sich dem Osterfest nähern mag, jeder findet seinen eigenen Weg. Auch Pastor Andreas Czarnowski, bisher Blindenseelsorger der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers, hat sich ein paar Gedanken gemacht.
Drei Dinge gehören für mich zu einem gelungenen Osterfest. Ein Osternachtsgottesdienst, ein gemütliches Frühstück in der Gemeinde oder zu Hause und ein Schokoladen-Osterhase einer bestimmten Marke, den mir meine Eltern regelmäßig zu diesem Fest schenken. Hase und Ostern, diese beiden Dinge passen schon seit Jahrhunderten zusammen. Dabei sind sich die Volkskundler überhaupt nicht einig darüber, wie diese beiden eigentlich zueinander gekommen sind. Eines ist jedenfalls klar, die meiste Zeit hat die Kirche ohne dieses pelzige Tier Ostern gefeiert. Und doch taucht der Hase als Symbol für den christlichen Glauben schon seit der frühen Kirche auf. So kann man Hasen auf einem Bild von Andrea Mantegna aus dem Jahre 1572 betrachten. Der Maler zeigt uns die Szenerie vom Garten Gethsemane. Jesus betet im Zentrum dieses Bildes intensiv um seine Zukunft. Die drei Jünger, die eigentlich mit ihm beten sollen, schlafen. Und man sieht Engel, die halten ein Kreuz in der Hand, ein Hinweis darauf, was Jesus erwarten wird. Und dann mitten in der Wiese ein Hase, der auf dem Weg zum Gipfel des Berges ist. Und noch drei weitere Hasen, die auf dem Weg sitzen. Was haben diese drei Hasen in dem Bild von Andrea Mantegna zu tun? Dazu muss man wissen, dass seit dem Altertum man den Hasen eine besondere Eigenschaft zuwies. Hasen, aufgrund ihrer Beinkonstruktion mit den kräftigen Hinterbeinen und den kurzen Vorderläufen, fliehen nämlich bergauf. Ein Theologe im 2. Jahrhundert deutete das christlich. Er sagte, wenn ihr in eine Krisensituation kommt, in eine Notlage, dann tut es den Hasen gleich. Lauft nicht nach unten, dort, wo die Dämonen sind, sondern sucht den Weg bergauf. Wenn wir es in unsere heutige Sprache bringen würden, hieße es wohl so. Wenn ihr in Zeiten seid, in denen es euch schlecht geht, lasst euch nicht tiefer hineinreißen in diese Situation, sondern wählt den umgekehrten Weg. Wählt den Ort, an dem es euch gut geht und wo ihr eine Kraftquelle findet. Ich erinnere mich dabei an die Patentante meines Bruders. Sie hatte schweres Asthma und litt immer wieder unter Ängsten. In ihrer ganzen Wohnung hatte sie überall in Schubladen und Schränken Bibelsprüche verteilt. Immer dann, wenn sie in der Küche arbeitete oder im Wohnzimmer war und eine Schublade oder eine Schranktür aufzog, las sie einen Bibelspruch. Mit dem Lesen dieser Bibelsprüche, die ihr Mut und Lebensfreude zusagten, verschwanden ihre Ängste um ihre Krankheit. Aber der Hase steht in der christlichen Tradition nicht nur für den Glauben, sondern in der Ostkirche, das heißt in Syrien, Palästina und Ägypten, als Symbol für Jesus selbst. Und dafür ist auch eine Eigenschaft des Hasen verantwortlich. Denn beim Zuschauen hat man das Gefühl, dass das pelzige Tier nie schläft, immer die Augen und Ohren offen hat. Diese Eigenschaft des Hasen verband man mit der Geschichte von der Auferstehung. Das, was in der Bibel erzählt wird zu Ostern,
dass Jesus als Lebendiger den Jüngern begegnet in ihrer Traurigkeit und ihnen zeigt, dass er für sie die Augen und Ohren offen hat. Das sah man im Hasen dargestellt. Und so malte man den Hasen auf die Wände und Kirchenfenster in den Ostkirchen. Was für ein schöner Gedanke, die Auferstehung in einer solchen kleinen Formel. Jesus, der Auferstandene und Lebendige, hat Augen und Ohren für dich. Wenn Sie also beim nächsten Mal einen Schokoladen-Osterhasen essen, dann denken Sie vielleicht an diese beiden Symbole. Der Hase, der dafür steht, in Krisenzeiten nicht in die falsche Richtung zu laufen, sondern Gottes Nähe zu suchen. Und der Hase, der als Symbol für Jesus Christus selbst steht, der offene Augen und offene Ohren für unsere Nöte hat. In diesem Sinne sage ich auf Häsisch, haltet die Löffel steif.
Der ehemalige Blindenseelsorger und künftiger Leiter der Hildesheimer Blindenmission, Pastor Andreas Czarnowski, mit Gedanken zum Osternfest.
Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihre Christiane Ostermeier. Das BVN Radio hören Sie monatlich kostenlos per Abo über das Internet. Interessenten an der Daisy-Ausgabe wenden sich bitte an den BVN Kühnsstraße 18 in 30559 Hannover. Alle Infos zu Ihrem BVN-Radio erhalten Sie auch auf der Internetseite des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen unter www.blindenverband.de. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen an podcast@blindenverband.de.
Sehbehindertenverband Niedersachsen, das BVN-Radio.